So, Freunde, herzlich willkommen. An alle, die live sind, Pre-Game-Show ist am Start. Hab richtig Bock. Ihr werdet das jetzt hören, während der Game Day vorbei ist. Wir wollten aber, und da müssen wir uns ein fettes Sorry geben, wir haben uns verplant bei unserer Folgenplanung und haben die Prediction-Folge nicht mehr hinbekommen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir die jetzt in der Pre-Game-Show, laden sie trotzdem hoch für alle Leute, die Ausdauersport machen, viel auf der Arbeit zu tun haben und nächste Woche in Week 1 Bock haben, sich 8 Stunden Focus Football anzuhören. Deswegen begrüße ich euch hier zur Pre-Game-Show, aber auch zum Football-Wohnzimmer von Focus.
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 Football. Ich habe direkt eine Sache vor, das müssen wir nur schnell starten. Ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber ich rufe jetzt Adrian Franke an. Ich habe ihn auch um Erlaubnis gebeten, ich wollte es Montag machen, dann bringt er die Kinder ins Bett, weil wir haben das ja oft jetzt hier schon erwähnt, der hat ja damals Week 1 Start, hat er ja auf die 7 gesetzt von den 7 Happenings und ich gucke, ob er dran geht und wollte ihn jetzt mal zur Rede stellen. Wenn er dran geht, geht er dran, wenn nicht, dann versuche ich es beim nächsten Mal oder wir machen es nächstes Jahr nochmal. Kann auch sein, dass er gerade in der Besprechung ist. Das ist eigentlich die Zeit, wo man bei RTL in der Besprechung sitzt für die Folge.
Jetzt hört ihr das piepen. Ey, Valentin, in der Zwischenzeit, guck mal mein neues Logo bei der einen Liga.
Schade. So.
Ist das nicht ein legendärer Name?
Das reimt sich ja sogar.
Ja, Pole mit Pistole.
Stark. Freunde, ja. Wir gehen rein. Wir starten rein.
Wird nachgereicht.
Vielleicht ruft er mich gleich zurück. Er weiß ja, worum es geht. Er weiß nicht, worum es geht. Ich habe gesagt, eine humorvolle Frage, wo er uns vielleicht an 2 Minuten vergeben muss. Aber wir haben etwas, wofür wir ihn brauchen. Und wie gesagt, beim letzten Mal war er zeitlich eingebunden. Deswegen lass uns doch zur Folge kommen. Wir machen heute 2 Dinge. Wir reviewen erstmal die beiden Spiele vom Donnerstagabend und vom Freitagabend. Und dann gehen wir in unsere Predictions rein und haben dann unsere gesamten Awards. Die wir jedes Jahr machen, die dann auch teilweise durch die Community entstanden sind. Fangen jetzt aber, wie gesagt, einmal an und sorry, wenn wir durchrushen und sorry, wenn wir hier rumschreien etc. pp. Und das Ganze ein bisschen emotionaler ist, weil wir gucken nebenbei das ELF-Finale und wir sind natürlich heiß auf den Game Day Week 1. An der Stelle vielen lieben Dank an Chamon, ne, bester Sponsor. Ihr wisst, ich muss gleich mir auf jeden Fall noch einen Kaffee machen. Hätte ich mal lieber vor der Folge gemacht, aber naja.
Ich knall mir euch 5 oder so davon rein, Junge.
Ich bin schon 3 tief, Jungs. Was ist los mit euch?
Echt? Ich bin auch schon. Aber ich wollte hier drauf warten. Das Game, Review. Cowboys Eagles. Also wir haben es ja alle gemacht, keiner von uns hat es live geguckt. Wir haben es dann alle morgens schön mit dem Käffchen, da wieder Chamon, ne? Schönes Chamon-Käffchen uns dann reingezogen. Schön die 40, beziehungsweise ich habe dann so mit Werbung dann immer vorgespult, weil ich finde, da kann man ein bisschen entspannter zurückspulen. Es war deutlich, deutlich tighter, das Game. 24-20 nur, als Vegas das gesagt hat. Also Vegas hat am Ende ja eine Spread von 8,5. Die ist ja so hoch wie bei den Cardinals gegen die Saints. Das Ganze haben Valentin und ich ja schon von Anfang an nicht gesehen, haben dagegen getippt. Marek, du hast gesagt, die Eagles packen das. Die Cowboys haben sich aber im Spiel gehalten, vor allem mit einer überragenden ersten Halbzeit, was Punkte angeht, vor allem durch einen überragenden Dak Prescott, aber vielleicht auch aus einem kleinen Teil, weil Jalen Carter dachte, ich hole mal mein inneres Lama raus und spuckt Dak Prescott einfach vor Play an. Ich schwöre, ich habe das morgens gesehen und hatte so meinen Kaffee in der Hand und habe so gemerkt, Unterbrechung. Und dann kam die Flagge ja voll spät und ich dachte so, hä? Hat jetzt irgendwer mit dem verletzten Spieler getrashtalkt oder sowas war da? Und guckt drauf und sehe nur, okay, Deck geht zu Kader. Hä, was soll denn jetzt sein? Schlägt der den jetzt, als ob der, okay, der schubst den jetzt. Und dann sehe ich nur diesen Spucker und denke mir, nein. Nein, auf gar keinen Fall. Vor allem der Ref steht ja noch dahinter mit seiner Sportbrille, guckt sich das an. Auch irgendein Spieler steht daneben Deck und Deck wirklich, also auch so ein bisschen verwundert, guckt zu dem Ref und sagt so, Alter, hast du das gerade gesehen? Es ist der skurrilste Beginn einer NFL-Saison aller Zeiten. Also ich habe sowas noch nie erlebt.
Ja, es war ein, hat glaube ich keiner auf der Bingo-Karte stehen, glaube ich 6 Sekunden tief passiert. Generell bitteres Ende für den Linebacker auch, der hat sich die Patellasehne gerissen, wo ich jetzt gerade wo mir der Name jetzt gerade leider nicht einfällt. Aber Special Teams Baller für die Eagles, Verletzungspause und dann nach der Verletzungspause direkt die Spuckattacke. Da vielleicht einmal zur Einordnung, Dak Prescott hat wohl auch gespuckt, man sieht es in der Wiederholung, er spuckt auf dem Boden vor ihm, Jalen Carter hat gedacht, er hat ihn angespuckt, Dak Prescott hat gesagt, ich find's disrespectful, dass du überhaupt denken würdest, dass ich dich anspucke und dann hat Jalen Carter zurückgespuckt. Das ist das, was wir wissen, macht damit, was ihr wollt, aber so oder so ist es, glaube ich, ein unnötiges Start in der NFL-Saison.
Ich glaube, Dak Prescott,
6 Wochen drauf
gewartet. Ich sage genau, Dak Prescott, tut. Kein Wort.
6 Monate.
Kein Wort. Also, das... Jalen Carter kein Kind von Unschuld ist, besonders Richtung Trash-Talking, dass das Matchup zwischen ihm und Tyler Booker outgecallt wurde, Jalen Carter sich über den Ball stellt, was ja schon ein Zeichen von Respektlosigkeit im Football ist, sich nicht auf seine Seite zu stellen, Richtung Dallas Cowboys die Interaktion zu suchen, dass Dak Prescott dann aber hingeht und mit der Körpersprache, also ich möchte niemandem was Böses nachsagen, aber ist ja auch ein Zeichen von, ey, verpiss dich so, also wirklich so, verpiss dich, kein Schritt weiter, mit uns fixt heute nicht rum. Punkt.
Ja.
Und das ist dann so, also auch das Lachen von Dak Prescott, ich werde das nicht vergessen, das ist ja wirklich das verschmitzte Lachen, so nach dem Motto so, was ist, Alter, keiner
hat Angst vor dir. Das, was Prescott gemacht hat, war assi.
Ja.
Aber das war nicht, nicht regelwidrig in dem Sinne. Was Carter gemacht hat danach, war halt
einfach respektlos und gehört scheinbar einfach nicht.
Dumm,
und
ich hab noch nie gesehen, dass ein Spieler ejected wurde und niemand hat lamentiert. Keiner. Das muss man sagen. Das ist ja dann wieder, das kann ich dir noch eine Sache, damit wir zum Spiel kommen, vom Highschool-Football meines Bruders erzählen. Es gibt ja viel im Football, wo man diskutiert, wo man sagt, der zweite, der Punch, da haben wir gleich im nächsten Spiel eine Situation, die auch wieder absolut dämlich ist, wo ich das Regelwerk nicht verstehe. Aber wenn es um so Spucken geht, so richtige Respektlosigkeiten, da hat man ja schon einen Konsens von beiden Seiten, ey, das machen wir nicht so. Das ist einfach dumm. Mach das einfach nicht.
Das ist im College übrigens gestern dann auch passiert. Also, weiß nicht, hatte jemand schon mal ein Beispiel dran genommen.
Und mein Bruder hat mal in der Highschool gespielt. Und da ist mal eine Schlägerei ausgebrochen, weil der eine den anderen angespuckt hat. Dann ist eine krasse Schlägerei ausgebrochen, so komplett zwischen den beiden. Und dann kam der Ref und meinte so, ey, wir ejecten den. Dann kam Ref von der anderen Seite und meinte so, nein, der hat den angespuckt. So, der hat den voll ins Gesicht gespuckt. Dann meinte der, okay, wenn das so ist, dann machen wir equal penalties, beide personal foul. Und wir gehen raus, wir ejecten den nicht, weil sowas macht man nicht und so. Ne? Also es ist wirklich, das
Offsetting Penalty.
Da zieht die NFL zieht Football die Grenze. Und auch Jalen Carter geht ja raus mit Big Don, der jedes Mal gefühlt, der Typ ist ja jetzt jedes Mal zu sehen. Der hat
sogar ein Headset bekommen.
Ja, aber der ist ja wirklich ein Star.
Generell, aber kurz nur eine Sache, um es auch abzuschließen. Ich glaube, Jalen Carter sehen wir auch die nächsten Wochen erstmal nicht mehr. Also was ich kann mir schon vorstellen, dass da ein, zwei Spiele gesperrt werden muss, weil das Ding ist, die NFL kann ja nicht hingehen und generell versucht die Liga ja, sag ich mal, dieses Rohe ja ein bisschen rauszukriegen. Wir erinnern uns letztes Jahr dran auch an die Gun-Celebrations und so sonst was, da sehr rigoros gegen vorgegangen. In meinen Augen muss das eine Konsequenz haben, die auch spürbar ist, vor allem bei einem Spieler, der übrigens, wir reden hier nicht nur von Trash-Talk, sondern der gerade was Legal-Geschichten auch eine sehr, sehr ekelhafte Vergangenheit bereits hat. Und da muss einfach ein Zeichen gesetzt werden. Bei Dak muss man einfach sagen, ich glaube, bei Dak, der hat sich bewegt sich mit der Handlung in einem Graubereich, aber genauso wie jetzt, wie du es sagst, Jan, ich glaube dir kein Wort, dass das ein aller...
Ich wollte nicht vor meine O-Liner spucken, dann spuck halt... Also, genau. Keine Ahnung, wenn du so viel Weitsicht hast, dann spuck halt nicht vor die Füße eines anderen Menschen. Ist aber auch egal, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Dak Prescott sogar eine kleine Geldstrafe bekommt, so wie das ja dann oft ist, dass ey, du warst beteiligt. NFL sagt dann ja auch irgendwie mitgehangen, mitgefangen. Und bei Carter kann ich mir noch ein Spiel Sperre vorstellen, weil er hat ja ein ganzes Spiel schon ausgesetzt. Ne? Die NFL, wenn das jetzt zum Beispiel ein Quarter oder nur ein Quarter gewesen wäre, sagt die NFL ja oft, okay, das zählt nicht als ganzes Spiel. So hat man eine Argumentation als Eagles zu sagen, ey, die Flagge war schon, bevor der Mann einen Snap genommen hat, dann nimmst du noch ein Spiel dazu, das sind 8 volle Quarter. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Wird aber auch wieder so ein Zeichen setzen, was die NFL macht. Sonst kann man ja direkt von Anfang an sagen, hat das ja direkt Stimmung gesetzt für das Spiel. Es war ein sehr physisches Spiel, es war ein heated Spiel und vor allem kamen die Dallas Cowboys dann, glaube ich, raus und wussten von Anfang an die größte Stärke der Defense, wo wir uns am meisten Sorgen vormachen können, was wir am wenigsten kontrollieren können, weil wir können ja kontrollieren, wo wir den Ball hinwerfen, wir können kontrollieren, welchen Spieler wir attackieren wollen. Was du aber nicht kontrollieren kannst, ist, dass Dallas Carter Tyler Booker den Arsch aufreißt oder Cooper Beebe, so, da musst du einfach eine Lösung für haben, dass die Sorge weg war und so konnten die Cowboys direkt befreit aufspielen. Gleichzeitig hatten die Eagles Probleme in der Run-Defense. Ich glaube, ich habe gezählt, ich habe mir alle Runs der Cowboys angeguckt, es gab nur 2 Negative Runs der Cowboys über das gesamte Spiel. Das hatte A, was natürlich damit zu tun, dass der beste Inside-Defender, der gefährlichste Inside-Defender fehlt, B, aber auch mit überragendem Play-Calling von den Dallas Cowboys auf offensiver Seite, gekoppelt mit vielen Motions vom Tight End, der dann von dem Slot in die Box reinkommt, der dann einen Lead-Block bei Gap-Schemes übernimmt, der die Backside bei Outside-Zones übernimmt. Mega Spiel gehabt, auch die Tight-Ends, also wirklich physisch am Point of Attack gewesen. Die Offensive-Liner konnten viele Double-Teams bilden, konnten sehr aggressiv spielen, konnten wirklich hart inside ihr Gap spielen. Hatten die Eagles das ganze Spiel Probleme mit, beziehungsweise konnten wenig Negative Plays forcen. Und Zach Bourne konnte nicht so frei rumspielen, weil er halt eigentlich immer irgendwen vor seinem Gesicht hatte. Was dann da wirklich dazu geführt hat, dass die Cowboys die erste Halbzeit überragend Offense gespielt haben. Das muss man einfach so sagen.
Also muss ja dazu sagen, ich glaube, bis zu diesem Weather-Delay, was ja auch noch gekommen ist, wobei das war jetzt zum zweiten Jahr in Folge, ne? Hat's mir, glaube ich, gesagt. Oder letztes Jahr der Opener wurde auch, war auch ein Delay drin, ne?
War auch ein Delay, aber vorm Spiel.
Das muss man einfach sagen. Also generell, wenn wir bis zur Halbzeit gucken, wurde in jedem Drive gescored. Reden hier von Touchdown, Cowboys, Touchdown, Eagles, Touchdown, Cowboys, Touchdown, Eagles, Field Goal, Cowboys, Touchdown, Eagles und Field Goal, Cowboys. Und nach der Halbzeit gab es dann nochmal ein Field Goal von den Eagles. Das heißt, in den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Drives gab es durchgängig Punkte. was ja schon mal auch schön für unser Auge gewesen ist.
Ja, und allein vom Scheme her, also ich hatte mir ja große Sorgen gemacht oder generell, was die Cowboys angeht, aber offensiv haben die ein überragendes Game gecallt und vor allem ein überragendes Run-Game. Da haben Jan und ich schon drüber schon geschrieben. Schotty hat ein geiles Game gecallt, beziehungsweise Clayton Adams, der von den Cardinals gekommen ist. Also sehr, sehr gappig, sehr, 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 sehr spannend zu sehen. Und die Running Backs haben dann auch das Beste draus gemacht. Aber für mich die Storyline von dem Spiel ist halt einfach, und das ist, glaube ich, eine Sache, die viele da draußen vergessen haben, wegen Recency Bias und was auch immer. Wenn Dak Prescott gesund ist, ist Dak Prescott ein Top-10 Quarterback in der NFL. Und wir haben das in diesem Spiel gesehen, hat überragend gespielt. Seine besten Bälle wurden hinten raus nicht gefangen. Wenn man sich die Statline anguckt, am Ende sieht das nicht geil aus. Aber da sind Bälle gedroppt worden, gerade von CeeDee Lamb hinten raus, die absolut überragend waren. Touchdowns gedroppt worden. Und wären die Dinger gefangen worden, hätten die Cowboys dieses Spiel hier gewonnen. Und wir würden, glaube ich, auf eine Statline gucken, die eher so in die 250, 280 Yards geht mit 3 Touchdowns. So sieht das Ganze natürlich ein bisschen bescheiden aus, aber das ändert nichts an dem, was Dak Prescott gemacht hat, nämlich die Bälle angebracht. Und am Ende wurde er leider von einem bis dato sehr, sehr gut spielenden CeeDee Lamb, das darf man ja auch nicht vergessen, Der hat über 100 Yards gemacht. Aber im wichtigsten Moment am Ende, und damit meine ich nicht mal den letzten Ball, also den letzten Ball, der ist schwierig, da bist du in einer Vollextension, du hechtest da raus, so, den kannst du als CeeDee Lamb fangen, wenn du so bezahlt wirst. Wahrscheinlich erwartest du es auch, aber das ist alles andere als ein einfacher Catch. Ich rede von dem Dick über die Mitte, der genau aufs Facemask geht. Ich rede von dem tiefen Post, den er schon in den Händen hatte, der über die Defense geht. Und da muss man sagen, Schotty gegen eine Vic Fangio Defense so oft Leute hinter die Defensive Backs gebracht, gerade hinter die Safeties, tiefe Bälle gebracht. Das haben wir so letztes Jahr nicht oft gesehen. Und da war ich sehr, sehr überrascht, dass die Cowboys so aggressiv attackiert haben und vor allem diese Matchups dann auch gewonnen haben.
Ja, vor allem das Matchup, auch das geile Matchup gesucht haben. In der ersten Halbzeit sieht man das oft, wie sie auf Adoree Jackson gehen, ne? Gezielt die Play-Schemes, die Lamp auf Adoree Jackson bekommen und genau wissen, wie sie ihn freigeschemt bekommen. Quinion Mitchell wurde eher weniger attackiert, so, ne? Aber das siehst du einfach, das war sehr, sehr, sehr smartes Play-Calling, was Schottel an den Tag gelegt hat und hat die Matchups früh gefunden. Das hat mir aber auch in der Preview gesagt, dass wir meinten, dass es ist ein Vorteil, den die Fangio-Defense für dich als Coordinator hat, ist, du weißt, was du bekommst. Du siehst eher weniger Looks, wenig exotische Blitz-Packages etc. Du weißt eigentlich immer, wie du welches Matchup bekommst und du kannst auch diszipliniert ausspielen. Und was man zu Deck noch sagen muss, und das finde ich ganz, ganz wichtig, der hat überragend gespielt, obwohl sein Surrounding nicht unbedingt überragend um ihn rum war. Also wir können hier nicht rausgehen und sagen, George Pickens hat ein überragendes Game gespielt. Vor allem Tyler Guyton hat ein bodenloses Spiel gespielt. Tyler Guyton hat 5 Pressures zugelassen und ist für 41% aller Pressures in dem gesamten Spiel verantwortlich, also fast die Hälfte. Der linke Tackle war also eine komplette Liability für ihn.
Schätz mal Pass-Block-Rate von dem guten Mann.
Boah, ich glaube, ich habe sogar gesehen, 54 irgendwie.
26.
26? Alter Schwede, okay, dann habe ich es noch nie gesehen.
So, und dann
hatte eures Sets mal überflogen.
Aber der hat so bodenlos verloren, hat einmal so schnell verloren, dass ich mir bei der 40 einfach Stopp gedrückt habe und geguckt habe, wo der Ball im Snap war. Dak Prescott hat gerade den Ball in der Shotgun in die Hand bekommen und sich aufgedrückt für den ersten Schritt von seinem Dropback und der Mann war schon hinter Tyler Guyton. Da habe ich gedacht, was geht hier ab, Alter?
Und das muss man wirklich sagen, die beiden Edge-Defender, die Premium- oder Prime-Edge-Defender, die Starter der Eagles, hatten eine Pass-Rush-Winrate. Haltet euch fest, George Uche hatte in diesem Spiel eine Winrate von 43,8%.
Und hast du Nolan's George gesagt?
Uche.
Josh heißt
Josh.
Er, oder?
Josh.
Ach so.
Josh Uche von 43,8% und Nolan Smith von 32%. Also wenn du so eine Season durchspielst als Edge-Defender, gehst du in die Hall of Fame. Garantiert. Nur mit der Saison. Da brechen beide den Sack-Rekord in derselben Saison.
Also nur für die Leute, um eine Verhältnismäßigkeit zu setzen. Wir haben in den Previews von 16% gesprochen.
Ab 17% bei
super Leuten, ne? Also
ab 17% bist du Top 10. Über 20 bist du All-Pro. Das, also mit den Umständen hat Dak Prescott gespielt, so hat man das dann auch in dem Spiel gesehen, also da Hut ab und nochmal, das Spiel verlieren sie nicht, weil Dak nicht Elite ist, sondern das Spiel verlieren sie, wie Valentin eben gesagt hat, weil sie hinten raus ihn dann hängen lassen.
Boah, der Lewis, Bruder, was hast du gerade gekriegt?
Ich sehe die Lamp, das nicht macht wie Lewis Greyer hier gerade und die Bälle fängt.
Oh nein.
Auf der anderen Seite müssen wir aber auch über die Offense der Philadelphia Eagles reden, weil die haben auf jeden Fall auch richtig was zu tun. Ich habe ja meine Overreaction schon rausgegeben, meine Overreaction jetzt schon. AJ Brown hat nur ein Target bekommen und nur einen Catch bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. AJ Brown, Trade Deadline, wird getradet für einen hohen Pick, weil Howie Roseman dem der Zeit wieder voraus ist. Wir alle reden von ihm als Nummer 1 Receiver und sehen den Value in ihm und sagen, ey, der ist great. Und dann tradet Howie den, weil er sieht, der Trend geht woanders hin. Wir haben Saquon, wir haben unser Geld woanders bezahlt. Wir sind jetzt wieder 2 Steps ahead. Ich hole mir Picks, ich hole mir Geld zurück und das investiere ich in andere Positionen.
Darf ich das direkt mal umdrehen? Ist die Reaktion vielleicht, Jalen Hurts ist ein Top 5 Quarterback?
Das auch. Das war auch, Jalen Hurts und Dak Prescott haben beide sehr gut gespielt auf andere Art und Weisen. Ich fand generell die Offense der Chiefs.
Das ist eine Overreaction meinerseits, aber ja, ja. Eine schöne.
Der ist fast weg.
Oh, sehr gut. Red Zone, Baby.
Nochmal für alle, die sich erschrecken. Wir gucken hier gerade das ELF.
Entschuldigung, ich weiß,
und wir wollen, dass alle Stuttgart spielen.
Ja, ich weiß, dass Leute werden kommentieren, das ist sehr nervig und so. Es tut uns jetzt schon leid, wenn euch das nervt, wenn ihr nur für NFL da seid. Aber dafür sind wir auch zu sehr Football-Fans und zu befangen in Sachen. Ja.
Aber zu sehr Freunde, vor allem, Alter.
Sorry, das können wir leider nicht verpassen.
Was ein geiler Block da.
Auf jeden Fall.
Höller, Junge, freigeschemt, die Jungs, Junge. In Open Field, guck mal da, klatsch, bam. Ja.
Muss man aber auf jeden Fall sagen, Jalen Hurts top performt. Ich fand, es war sehr Chiefs-like, wie sie das Spiel gewonnen haben. Ne? Wieder diese Philadelphia Eagles, die diese Wassermelone den Sieg festhalten. Jalen Hurts unfassbar gefährlich mit den Beinen.
Dieses Bild ist überragend.
Ich muss mal das Video raussuchen. Aber Jalen Hurts dann unfassbar gefährlich mit den Beinen. Dieser Great Equalizer, wenn du alle coverst und nur vier schickst, dann fehlt dir einer auf Jalen Hurts. Schickst du einen auf Jalen Hurts, sind die Underneath Routes open. Das hat er wunderbar gemacht.
4,5 war A-Dot übrigens in dem Spiel. Ne? Also hat zwar war sehr, sehr effizient, 19 von 23 gegangen mit einem A-Dot von 4,4. Heißt, wie du schon gerade gesagt hast, so ein bisschen der Chiefs-Blueprint, der da passiert ist. Effizient und kurz, aber. Und danach halt natürlich mit den Beinen, ja, das ist halt krass.
Und da muss man sagen, die O-Line hat wieder, die O-Line hat ein Problem bei den Eagles. Es waren wieder Abstimmungsprobleme, vor allem Interior. Waren sie Man-to-Man teilweise schlecht und sie konnten einfachste Blitze gar nicht aufnehmen. Es gab insgesamt 14 Pressures, 4 davon waren Inside. Wir reden ja immer davon, wie gefährlich Inside Pressure ist, wie schwierig Inside Pressure ist. Das killt QBs wie Jared Goff, Sam Darnold und viele, viele weitere. Und dann gab es noch 2 Blitzer. Ich habe mir die alle angeguckt. Die Interior Pressures sind geendet bei Jalen Hurts. Und wir wissen, nochmal, das ist das Schwierigste, was es gibt für einen QB, daraus was Positives zu machen. Also wenn du dann eine Incompletion wirfst, ist schon gut. War ein 15-Yard-Run, einen Scramble und eine Incompletion, ein Rollout und eine Completion und einmal ein Sack. Und bei den Blitzen, und zu denen möchte ich auch kommen, weil die sind echt bitter für die Eagles, war es 2-mal hintereinander in einfacher Nickel-Corner-Blitz, die beides mal nicht aufgenommen werden, weil sie nicht richtig raussliden, nicht richtig den ganzen Blitz übernehmen. Und daraus macht Jalen Hurts einen Incompletion bei einem Freien bei Trayvon Diggs und bei dem anderen Mal läuft er für 7 Yards beim 3. und 11. Also das sieht man mal wieder, wie so ein Quarterback, der sich vor allem bewegen kann, was der Wert da drin ist. Vielleicht hast du nicht mehr die besten Passing Yards und du gehst vielleicht nicht hoch, aber wenn Spieler aus 6 Spielzügen, die potenziell horrible für dich enden, die nicht besser sein können als ein Incompletion, und er schafft es 3-mal davon, ein positives Play zu machen, das zeigt die Qualität von Jalen Hurts. Zeigt aber auch erstmal, dass die Eagles Probleme auf der Offensive Line wieder haben, weil das nicht so sound war wie beim letzten Mal.
Haben wir über Landon Dickerson gesprochen? Weil der Mann hat sich auf jeden Fall in dem Spiel verletzt. Ne? Der hat ja eh schon im Trainingscamp scheinbar Probleme gehabt in dem Spiel. Ich meine, bei dem Run ist es gewesen sein, einer auf jeden Fall ist fies auch von hinten in die Beine gefallen. Und das hat man auch gesehen, war zwischenzeitlich auch raus, was ja unter anderem dann vielleicht auch zu den, beziehungsweise erklärt, weshalb es da diese Abstimmungsprobleme teilweise gegeben hat. Bin ich mal gespannt, was da passiert.
Danke übrigens an 113 Leute in der Pregame-Show. Kuss, 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 Kuss. Das nehmen wir uns dann schon mal raus.
Ja, ich finde die AJ Brown-Thematik spannend, um da nochmal drauf einzugehen, weil es gibt ein Kaliber von einem AJ Brown in der NFL, der ein Top 5 Wide Receiver ist, der in einer Offense spielt, wo er nicht der Focal Point ist. Und das ist ja das Spannende an diesem System. Willst
du die Ryan Clark-Diskussion jetzt aufmachen? Das war ein Scherz.
Ich habe keine Ahnung,
was du redest. Es gab eine bei ESPN mit Peter Schrager und
Ach so, Ryan Clark. Aber da ging es doch um CeeDee Lamb, oder nicht?
Da ging es um CeeDee Lamb und AJ Brown ging es um, wer das bessere Spiel hatte. Aber ich glaube, dafür haben wir nicht die Zeit gerade.
Darauf wollte ich auch gar nicht zu sprechen kommen. Es geht nur darum, auch einmal um auf die Offensive einzugehen von den Philadelphia Eagles mit einem neuen Offensive Coordinator. Das hat mich stark an das erinnert, was wir nach Shane Steichen gesehen haben, was du eben angesprochen hast. Wenig Abstimmung in der Offensive Line, um Blitze aufzunehmen, wenig Plan, die Receiver-Fight zu schemen. Und da muss Kevin Patullo auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, weil so wirst du diesem dominanten Status, den die Philadelphia Eagles haben, mit Super Bowl-Sieger erneut und Dynasty und so nicht gerecht. Wenn du so eine Offense callst die ganze Saison über, wird das sehr, sehr schwierig, gegen bessere Defenses Punkte aufs Board zu bringen. Das dürfen wir nicht vergessen.
Das muss man sagen, das ist ja eine Personalmesse, das hat man auch in dem Spiel gesehen, keine gute Defense. Also ich habe einen Rush gesehen, es war entweder von Isaraku oder Fowler, wo I einmal quick gewinnt, sonst kann ich mich an keine Quick Pressure erinnern von einem Dallas Cowboy außen, also siehst, dass du noch Qualität hast. Und du gewinnst das Spiel am Ende, und das muss man auch wieder sagen. Jan Weinreich ist ja durch den Turnover, ne? Da sind die Cowboys in Scoring Range, können einen Touchdown machen. Ich glaube, Ferguson zieht ja sogar die Flagge, ne? Bei dem würde ich schon sagen, kleinen Hospital Ball, ne? Da haben sie Glück, den kannst du auch zum Touchdown fangen. Er droppt den, kriegt
Big Time Throw. Ja? Meinst du von Blankenship dann
Schmaler Grad immer. Big Time Throw.
In der heutigen NFL, Big Time Throw. Ja. Vor 10 Jahren Scheiß Throw.
Ja.
Ich fand die Strafe aber hart, muss ich sagen, gegen Blankenship, weil ich finde, ich weiß nicht, was der Typ machen soll.
Das ist die alte Leier, du weißt, was du tun sollst, aber dadurch gewinnen die Philadelphia Eagles das Ding am Ende, weil sie halt die 4 Drops nicht haben. Das sind 4 individuelle Fehler, die du als Gegenspieler gar nicht beeinflussen kannst, weil du hast scheiße gespielt, ja. Der Receiver droppt den Ball und dann auch den Fumble, wo man auch sagen muss, die sind eher ein Fehler der Offense als ein Produkt der Defense, vor allem in der Situation. Dadurch gewinnen die Philadelphia Eagles das Spiel.
Gut, dass du ihn angesprochen hast, weil der Fumble hat richtig weh getan.
Ja. Und gewinnt das Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel. Für mich dann nochmal das größere Highlight-Game, vor allem offensiv, vor allem wegen der beiden Quarterbacks. Die Los Angeles Chargers gewinnen nämlich in Sao Paulo gegen die Kansas City Chiefs. Ist jetzt das erste Mal seit wie vielen Jahren, dass die Chiefs ihren Opener nicht gewinnen? Das erste von 17 One-Position-Games, was die Kansas City Chiefs nicht gewinnen. Und ich habe eine Stat mitgebracht. Ich frage mich gerade, warum die Kamera nicht switcht. Sorry. Doch, jetzt. Ich habe eine Stat mitgebracht, die richtig crazy ist und die auch meine Overreactions zu den Chargers so ein bisschen legitimiert. Nämlich, es ist die MVP-Season von Justin Herbert. Justin Herbert hat wieder überragend gespielt. Macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Hatte eine Completion Percentage aus der Play-Action von über 80% in diesem Spiel. Ich glaube, es waren 161 Passing Yards aus der Play-Action. Das war ja genau das, was ihn letztes Jahr so stark gemacht hat. Insgesamt kommt er auf 300 Yards, 3 Passing-Touchdowns und keine Interception. Steve Spagnuolo ist in den letzten 99 Spielen unter Steve Spagnuolo ist diese Statline nur 7-mal aufgetaucht bei gegnerischen Quarterbacks. Also in 99 Spielen haben es nur 7 Quarterbacks geschafft oder es gab nur 7 Spiele, wo ein Quarterback diese Statline hatte. 300 Passing-Yards, 3 Touchdowns, keine Interceptions. Ratet mir, wer diese Quarterbacks waren. Es gibt einen, der ist 3-mal vertreten und dann sind es noch einzelne Vertretungen. 7-mal gab es in den letzten 99 Spielen.
Brady.
Richtig, 2020 Brady mit den Bucks.
Rodgers.
Nein.
7-mal gegen... Ich hätte jetzt absurderweise einfach einen Raiders-Quarterback
reingeworfen. Ja. Aiden O'Connor hat es fast geschafft, aber der hat nur 2 Touchdowns und eine Interception geworfen.
Ha, Mist.
Jared Goff?
Nein.
Mit den Rams?
Lass mich auflösen. Es ist 3-mal Josh Allen. Also es hat niemand geschafft, nochmal die Greatness von Josh Allen. Gegen Steve Spagnuolo hast du solche Games nicht. Wenn du viele Passing jetzt hast, hast du normalerweise Interception, du wirfst die Touchdowns nicht. Josh Allen hat das 3-mal geschafft. Einmal Brady, einmal Burrow und einmal Bo Nix letztes Jahr in Woche 18, wo die Starter nicht mit auf dem Platz waren. Das Game kommt nochmal mit da rein. Die Chiefs haben unter Specs eine Win-Percentage von 77,8%. In diesen 7 Spielen, wo Quarterbacks diese Statlines abgerufen haben, sind sie 2-5 gegangen. Also die Win-Percentage droppt da mal um gute 50%. Das zeigt nochmal, wie great Justin Herbert ist in meinen Augen. Das zeigt nochmal, was er da abgeliefert hat, wie gut diese Chargers-Offense war. Das beruhigt aber meiner Meinung nach auch nochmal die Chiefs auf ihrer Ebene, dass sie sagen, boah, das war so ein schlechter Start, unsere Defense ist so kacke. Nein, eure Defense hat auch in den letzten 99 Spielen sowas mal verbucht. Halt immer nur gegen Elite-Quarterbacks, immer nur gegen absolute Top-Top-Top-Performer. Da gehört Justin Herbert meiner Meinung nach zu.
Ja,
und es hat die Chiefs einfach am falschen Tag erwischt und deswegen gewinnen hier heute die Chargers.
Und das Schlimme in Anführungszeichen ist ja, die mit besten Würfe von Justin Herbert wurden in diesem Spiel sogar gedroppt.
Jo.
Also da gab es dann auch zwei, drei so geisteskranke Würfe dabei, wo der gute Quentin Johnson, glaube ich, auch mal wieder am anderen Ende war, wobei der ja auch ein überragendes Spiel gemacht hat, was man, glaube ich, so dann
nicht
erwartet.
Du meinst den in der Endzone, ne? Den hättest
ja, der hat einen, der, ja, aber der hat auch einen Sale geworfen auf die rechten Seitenlinie. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Quentin Johnson war, aber der war auch so überragend gezimmert zwischen den Flat Defender und den hohen Safety. Einfach dieser Hole Shot bei einer Sale Route, also von 10 Yards innen einfach raus. Justin Herbert hat geisteskrank gespielt und dann noch mit seinen Beinen gezeigt, was für eine Art Quarterback er sein kann. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in den letzten Jahren nicht so oft sehen haben dürfen, weil Justin Herbert immer sehr, sehr viel banked up war und dann, glaube ich, auch nicht so viel gelaufen ist selber. Aber wir haben gesehen, ich glaube, der hatte fast 20 Miles per Hour erreicht bei dem letzten Scramble, wo er dann aufs Knie geht und den Chargers den Sieg holt. Das ist nicht langsam.
Nee.
Also Justin Herbert ist ein guter Athlet. Und wenn wir dieses Element zusätzlich noch in der Chargers-Offense dieses Jahr haben, ist das sehr, sehr spannend. Ladd McConkey wieder absolut abgerissen. Quentin Johnson dazu gut performt.
Der Gameplan generell war
Joe
ja
Alt, absolutes Pferd auf linker Tackle. Aber das ist so die Storyline für mich. Und dann, das ist einfach, also wenn die Chargers so spielen,
Joe
vor allem offensiv, wird es schwer.
Joe Alt, 43 Pass-Blocking-Snaps genommen, keine einzige Pressure zugelassen. Und bei einem Rap, der noch durchs Internet gegangen ist, hat man ja gesehen, dem Chris Jones komplett die Clamps angezogen.
Ja,
also,
genau.
Wenn du das schaffst auf der Edge.
Aber wie?
Ja, aber wie? Und da siehst du, Und wir reden ja über den Sophomore Slump. Joe Alt hat den Sophomore Jump geschafft, den nämlich viele Elite Tackles vor ihm auch geschafft haben. Also das hatte ich auch mal erwähnt, diese ganzen elitären Tackles in der NFL haben oft gute Rookie-Jahre, aber das Wichtigste ist das zweite Jahr. Im zweiten Jahr siehst du, werden die von good zu great oft. Manchmal kommt der Jump erst dann nochmal im dritten Jahr und ich finde, ich mache mich fest, Joe Alt hat den Jump jetzt gemacht. Also wenn du siehst, wie der sich bewegt, wie der da unters Pad kommt, wie das schafft, da seine 2 Meter runter zu bekommen und das ganze Game praktisch perfekt spielt, also sehr, sehr, sehr krass und ist eigentlich der MVP der Offense, wenn wir alle anderen ausklammern. Also Quentin Jones natürlich wird die Rakete auf dem Waiver Wire in Fantasy jetzt sein, aber ist der MVP das, der...
Da haben die sich so viele Leute, glaube ich, ja, die Finger verbrennen jetzt. Aber ich muss generell einmal auch Shoutout ans Coaching-Staff und an den Gameplan der Chargers ausrichten, weil ich finde, als die haben irgendwann mal in der Partie das Verhältnis Pass-Run-Plays angezeigt und da waren Pass, glaube ich, fast doppelt so viel wie Run-Plays, die dort da angezeigt wurden, ja. Und da muss ich schon sagen, das hat mich ehrlicherweise schon, was heißt überrascht, aber ich fand schon krass, wie mit welcher breiten Brust einfach die Chargers auch rausgegangen sind und ganz offensichtlich gesagt haben, ey, wir schmeißen das Ding hier durch die Gegend. Haben sie ja auch zum Ende des Spiels auch nochmal gemacht, ne, um das Game nachher zu clinchen. Von daher muss ich echt auch da sagen, also von mir, ich ziehe wirklich meinen Hut für die Big Balls, die ihr einfach in vielen Situationen einfach im Spiel auch hattet. Dementsprechend sehr intriguing, was man da gesehen hat.
Sky18924, danke für die gesubbten Abos, Alter. Kuss.
Danke an alle, ne? Ja. Wenn wir das mitkriegen, dann shoutouten wir das heute hier
danke
in dieser
für
Folge.
Danke für euren Support. Zu der Chris Jones-Thematik noch eine Sache, da steht es gerade im Chat, der Kiko schreibt das. Hat ja das letzte Play, wo er seinen Contain aufgibt, wo es ja danach ja dann auch zwischen ihm und Tranquil die Diskussion gab. Man mag vermuten, dass Chris Jones da bewusst oder ein bisschen egomäßig den Fehler macht, nach innen reinzieht, weil er den Sack haben will. Justin Herbert macht es dann da genau richtig, scrambled raus. Man kann es vermuten, kann natürlich auch was anderes gewesen sein, ne? Merkt man aber wieder, auf welchem Status die Chiefs sind. Also alles, was da jetzt passiert, entwickelt ja so eine Overreaction bei den Fans, aber auch bei uns, ne? Also, dass darüber gesagt wird, oh, die Chiefs, die Defense ist so kacke und es wird gar nicht mehr differenziert diskutiert, gegen wen man gespielt hat, was die andere Offense geleistet hat, sondern man erwartet einfach Greatness, man erwartet von Chris Jones eine Perfektion und sowas und man denkt gar nicht drüber nach und sagt, Alter, Justin Herbert hatte einfach den A-Game, hatte einfach sein A-Game erwischt und obwohl Patrick Mahomes ein wirklich brutales Spiel hatte, wurde Mahomes komplett outplayed von Justin Herbert in diesem Spiel. Und deswegen verlieren die Chiefs das Spiel knapp, weil sie einen richtig guten QB hatten. Aber auf der anderen Seite stand halt Justin Herbert, der noch besser war. Mahomes, muss man wirklich sagen, Alter, Hut, zieh ich den Hut vor. Also zieh ich jetzt hier im Stream den Hut vor. Ja. Absoluter Wahnsinn, wie der Mann wieder geballt hat, weil, das muss man wieder sagen, hat seinen Nummer 1 Wide Receiver sowieso nicht in Rushy Rice, verliert dann seinen neuen Nummer 1 Receiver im wichtigsten Spot.
Guter Doktor.
Sasan Javani gerade mit der Schwartet nicht Möd. Ist ja Kölner, ne? Sasan ist ja Kölner, wisst ihr alle.
Geil, Junge.
Verliert dann seinen neuen Nummer 1 Receiver auf der Position, die Rushy Rice annimmt, im dritten Play. Das Ganze ist ein Mesh-Play. Man mag vermuten, man muss sagen, dass Rushy Rice... Wie bitte?
Xavier Worthy.
Das Ganze ist ein Mesh-Play. Man mag vermuten, dass Worthy nicht kurz genug ist. Travis Kelce nimmt zu spät die Augen hoch, schützt sich dann noch selber reflexartig, putzt den komplett weg. Xavier Worthy verletzt dich. Wer unsere Fantasy-Football-Diskussion rund um Rushy Rice und Xavier Worthy gehört hat, das Ganze kann ja gar nicht humorvoll enden. Also für Content-Gründe und für unser Fantasy-Team, Entertainment-Faktor super für Worthy, für die Chiefs tut's mir mega leid. Aber was dann Mahomes da geliefert hat, war absoluter Wahnsinn. Stand wieder viel unter Pressure vergleichsweise, ist für 28% seiner Pressures selbst verantwortlich, heißt, ist in die Pressure reingescrambled, hat sich zu früh bewegt oder den Ball zu spät losgelassen, aber, und das ist wirklich brutal, haltet euch fest, hatte, und das hatte ich ja erwähnt, bei PFF war seine beste Qualität immer noch, die sie angezeigt haben, Passing Under Pressure. Auch jetzt hat Mahomes ein Passing Grade Under Pressure gehabt von 92,9. Er wurde 11-mal gepressured, hat 11 Würfe gemacht, wo er under Pressure stand, hat 3 Big-Time-Throws daraus gemacht. Das ist eine Big-Time-Throw-Percentage under Pressure von 27,3%. Also wir reden davon, dass du als Defense das Beste machen kannst nach einer Interception oder das beste Szenario aufbauen kannst. Du kreierst nämlich eine Pressure und ich habe mir die Pressures alle angeguckt. Das waren alles wirklich richtige Pressures und das Einzige, was Mahomes daraus macht, ist zu realisieren, und das war absoluter Wahnsinn, dass es eine One-High-Defense ist, zu scramblen und mit der Erkenntnis, dass es nämlich gerade ein Blitz war, weil die Pressures waren dann bei diesen Big-Time-Throws halt Blitze, den Blitz zu erkennen, vom Blitz wegzugehen, zu scramblen, den tiefen Receiver zu finden und dann halt die Magic-Throws zu machen. Also wenn ich das sogar einmal kurz zu Ende führen darf. Der eine war der auf Kelce, müsste der gewesen sein, weil under pressure, wenn du einen tiefen Ball bist, auf dem Big Time Throw, kommt der Blitz links vom Nickel, beziehungsweise vom Cornerback, er scrambelt nach rechts raus, findet ihn sofort und es war kein gecallter Rollout, sah aber aus wie ein gecallter Rollout. Und der zweite war der dann auf Hollywood Brown, wo eine ähnliche Situation ist, wo er einen Blitz sieht, wo er merkt, ich habe eine One-High-Defense und den Ball tief reinsetzt. Also absolut special, absolut krass. Und wenn Mahomes so weiterspielt, dann kann auch die Defense schlechter sein, dann können die Spiele um ihn rum sein, dann sind die Chiefs auch wieder ganz, ganz oben.
Ja, ich glaube, man darf ja auch vor allem zwei Sachen jetzt nicht auch noch nicht vergessen. A, seine beiden Tackles haben wieder ihm keinen großen Gefallen getan. Ne? Also Die Chiefs, muss man sagen, Jawan Taylor, ich weiß nicht, ob das in diesem NFL-Leben noch irgendwann mal keine Diskussion um deine False Starts geben wird. Josh Simmons hat ich am Anfang noch sowas Alter, hatte ich am Anfang noch das Gefühl irgendwie, dass der sich direkt gut akklimatisiert hätte, hat aber dann ja auch gleich für ein oder zwei Penalties gesorgt. Beide die schlecht gegradeten Offensive Player, dazu diese Worthy-Geschichte, die wir hatten. Sagen wir schon mal so.
Josh Simmons war für die meisten Pressures verantwortlich mit Patrick Mahomes, hatte auch 28% und war für 4 Pressures verantwortlich.
Ne, von daher muss man ja das, glaube ich, auch nochmal mit in das ganze Game mit reinbringen. Sehr, sehr schwerer Stand, wie gesagt, Patrick Mahomes. Ich fand's halt krass. Ich finde, du hast schon gesehen, dass die Chiefs sich so ein bisschen angezeckt fühlen, glaube ich, von der generellen Diskussion bei ihnen, dass sie nicht mehr explosiv sein können, weil sie haben es ja versucht, 2 oder 3 Mal in der ersten Halbzeit, wo man aber gesehen hat, dass sie irgendwann, nachdem sie in Rückstand geraten sind, dann doch relativ, was heißt schnell, aber irgendwann wieder auf dieses 20-24er-Game halt runtergegangen sind, weil sie dann diesen Signature-Drive einfach hatten mit diesen 15 Plays, 9 Minuten und dann wieder gesehen hast, okay, haben sie einmal ausprobiert, haben dann gemerkt, wenn wir es jetzt das ganze Spiel lang versuchen, gehen wir wahrscheinlich schon Mitte Drittes hier baden. Das fand ich halt wiederum interessant, weil wenn sie jetzt nach Hause fliegen und sagen, ey, okay, wir gehen jetzt doch wieder zurück auf die Kassette und nächste Woche spielt zumindest ein Tackle von uns vielleicht ein Ticken besser, dann darf man am Ende des Tages auch nicht vergessen, dass das in Anführungsstrichen nur 6 Punkte gewesen sind. Lass die Defense vielleicht kommende Woche ein bisschen sharper sein als diese Woche, weil das muss man ja auch sagen, ne? Die Chiefs haben ja gescored, nur die Chargers haben ja jedes Mal zurückgeschlagen einfach, ne? Also sobald sie einen Touchdown gemacht haben, Chiefs irgendwie drangekommen sind, haben ja dann auch die Two-Point nicht getroffen, die Chiefs, was den Score ja dann auch nochmal, beziehungsweise die Differenz hochgetrieben hat. Von daher sehr, sehr viel schlecht gelaufen für die Chiefs, was ich halt nicht glaube, dass sich das 16 Wochen lang wiederholen wird.
Ja, ich fand das, was du angesprochen hast, sehr spannend. Das vertikale Game war da, ne? Und die Receiver waren da, vor allem Tyquan Thornton hat einen überragenden Ball gefangen und ist dann noch 2 Mal überworfen worden. Oder underthrown, also wenn die auf diesen Bällen connecten, dann sieht dieses Spiel auch schnell anders aus, das muss man auch sagen. Spannend zu sehen, wie sich das jetzt entwickelt, weil dieses vertikale Passspiel haben wir bei den Chiefs lange in diesem Stil nicht gesehen. Zweite Sache, die aufgefallen ist, Chiefs Pass Rush, absolutes Problem. Wir haben es hier in der Preview mehrfach angesprochen. Das ist, glaube ich, ein Undercover-Problem, was viele nicht auf dem Schirm haben. Bei den Chiefs immer Offensive Line. Aber neben Chris Jones ist da auch kein Difference Maker mehr in der Defensive Line. Da kommt viel auf Spags an und seine Blitze, da Pressure zu kreieren. Wir haben es in diesem Spiel gesehen. Und wir haben ja sogar Schwachstellen in der Chargers Offensive Line durch die Slater-Verletzung. Ja. Und ich glaube, die dritte Sache, über die wir reden müssen oder worüber ich reden will, ist die Mahomes-Sache mit dem Truck an der Seitenlinie. Weil das wird eine Sache sein, die ganze NFL sich anguckt. Das ist ein Thema, was wir letztes Jahr in Gänze diskutiert haben. Wenn du als Quarterback so die Schulter runternimmst am Ende und so die Schulter da reinpfefferst, und der Verteidiger glaubt, dass du out of bounds gehst, weil du so beschützt wirst, aber das am Ende machst. Und dann wirst du so geisteskrank getruckt und dann feiert Mahomes sich auch noch dafür. Es wird 100% die Szene kommen, wie du hast es dann nachher getötet, das habe ich erst nachher gesehen, wo in Woche 11, 12, 13 das genauso passiert. Mahomes kriegt die Flagge. Muss nicht mal Mahomes sein, es kann jeder andere Quarterback auch sein. Aber das macht es einfach Verteidigern der NFL unfassbar schwer, da konstant zu spielen, weil du nicht weißt, werde ich jetzt gerade an der Seitenlinie noch überlaufen oder nicht? Oder geht der Quarterback out of bounds? Und wenn er nicht out of bounds geht, bin ich in einer Position, in der ich keinen Tackle mehr machen kann oder vielleicht sogar überlaufen werde. Das geht nicht klar und da muss die NFL eine Regel finden.
Plus, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, wir können nicht hier sitzen bei einer Regelung, die zum Schutze des Quarterbacks da ist und ein Patrick Mahomes, und so ehrlich will ich sagen, weiß ganz genau, was er tut. Wir wissen alle, was er für ein Spieler ist. Wir wissen alle, ich habe mir nochmal die Szenen angeguckt, wo er letztes Jahr spät slide ist, um Flaggen zu ziehen. Fair play, don't hate the player, hate the game. Ne? Aber er ist der Erste, der spät runtergeht zum Ref geht und sagt, ey, Flag, 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 Flag. Weil er weiß, was er tut, weil er die Defender dazu zwingt. Und das ist so. Mahomes nimmt in dem Moment die Verletzung des Gegenspielers in Kauf. Ja. Mahomes nimmt einen Gegenspieler, der weniger wiegt als er, wo er weiß, er kann ihn trucken, er kann ihn bullien, nimmt die Schulter runter, weil er weiß, ihm passiert nichts und nimmt die Verletzung vom Gegenspieler mit in Kauf. Und ich finde, das ist also nochmal, wenn wir so viel über diesen Sport reden und die Entschärfung der Verletzungen etc. pp., dann muss jedem Quarterback klar sein, du musst eine Business-Decision treffen, entweder rauszugehen oder du machst halt den Josh Allen oder du machst halt den Lamar Jackson, gibst dich halt wirklich auf, so, aber nicht, ich finde sowas, es geht einfach nicht.
Die Regel muss einfach ganz klipp und klar sein, solange du auf dem grünen Rasen bist, kannst du halt auch gedonnert werden, ganz einfache Kiste. Also das ist so oder so das, was ich halt beim American Football absurd finde, auch in den letzten Jahren. Ich finde, Player Safety safe ist eine Sache, auf die man gucken muss, aber am Ende des Tages ist American Football ein physischer Sport. Und solange ein Quarterback, wow, was ein Catch von einem Wien-Spieler, solange ein Quarterback inbounds ist und selbst wenn er den einen Schritt noch, also beziehungsweise wenn du schon siehst, dass er zwar rauslaufen will, er ist aber im Feld, dann sag ich, ey, mach die klare Regel, er darf trotzdem getackelt werden. Weil da, geht's ja auch um Geschichten zum Beispiel, wenn du zum Beispiel late im Game bist, ob jemand inbounds getackelt wird, bezüglich Uhr kannst du damit auch kontrollieren, weißt du, auch das wäre in dem Moment in meinen Augen fairer. Und da hast du wenigstens eine klare Abtrennung, weil dieses, also weiß ich nicht, immer diesen Spielerschutz über solche Entscheidungen zu setzen, finde ich halt, ist so, das ist im Nachgang so eine, ich will es nicht Ausrede nennen, aber irgendwie passt es nicht zusammen bei einer Sportart, wo bei jedem Play Leute Mann ineinander laufen.
Ja, aber das ist ja vorbei, also die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, wo alle gleich behandelt werden, wo es Kollisionssport ist. Wir sind in der Zeit, wo diese Regeln feststehen, wo die da sind und wo auch ganz klar steht, der Quarterback hat da diese Sonderregelung, ne, und der Quarterback wird besonders behandelt und wir werden nicht mehr den Schritt zurückgehen, das ist vorbei. Ne?
Ja gut, also, aber dann wirst du jetzt permanent diese Situation haben. Oder du gehst hin und gibst Mahomes in so einem Moment halt eine Strafe,
richtig,
weil er
genau
halt
das macht, ist
ne?
Es. Also,
das Ding, gib ihm dann die 15.
Also ich sag so, in der Situation, und jemand schreibt auch im Chat, ja, der war in Bounce, ja, natürlich war der in Bounce, aber er geht ja Richtung Sideline, zeigt, er will out of bounds gehen. In 99% der Fällen geht ein Quarterback da auf bounds, out of bounds. Das macht ihr, das wird eben gecoacht, das wird dem QB gesagt. Und dem Defender übrigens wird gesagt, den hittest du nicht mehr. A, weil wir eine Flagge bekommen und B, weil wir die NFL sagt, wir wollen das nicht, dass du den da hittest. Und dem Chiefs Defender wird das gesagt, dem Chargers Defender, den Bills, den Giants, allen, wenn die das Video anmachen, das vorher stoppen, fragst du den Cornerback, fragst du jeden NFL, was soll der Cornerback da machen? Alle würden sagen, lass ihn in Ruhe, such nicht den Kontakt, das wollen wir nicht. Und in dem Moment, wie gesagt, schaffst du das Problem, machst dieses Problem noch größer.
Also es geht gar nicht primär um die Situation dann in dem Sinne, die jetzt da auf dem Feld so passiert ist, sondern das, was es einfach bedeutet für alles andere. Ja. Und das ist das große Problem. Ne? Also laut Regelwerk hat Mahomes da nichts falsch gemacht, laut Regelwerk hat der Cornerback da nichts falsch gemacht, alles Fair Play, darum geht es hier nicht, das ist noch, vielleicht einmal nochmal klarzustellen. Es geht einfach darum, um die Situation, die das Ganze provoziert und provozieren wird, und das ist die Sache. Und du siehst ja auch, also wenn du das langsam dir anläufst, der Cornerback verliert total die Spannung, weil er eben nicht damit rechnet, dass Mahomes noch die Schulter runternimmt, weil er auch keinen Grund dazu hat, weil du als Quarterback dazu angeredet bist, in die Situation out of bounds zu gehen. Und wenn du das halt nicht machst, gut, dann ist es Fair Play, dann hast du als Verteidiger in dem Sinne Pech gehabt, so, du musst eigentlich die Spannung halten, klar, wenn wir so argumentieren wollen, dann darfst du dich aber auch nicht beschweren, wenn du die Schelle bekommst. Und das ist die Story of the Game, und da müssen wir einfach, glaube ich, eine Regel finden, und das ist das, was ich letztes Mal auch schon gesagt habe zur Diskussion, wenn du als Quarterback über die Line of Scrimmage läufst, bist du freiwillig.
Ja. So,
wenn du das machen willst als Quarterback, du hast den Schutz in der Pocket, du hast alles, was du machen willst, wenn du als Quarterback über die Line of Scrimmage läufst, bist du ein Footballspieler. Und dann ist es deine eigene Aufgabe, auf dich aufzupassen und nicht dein Team zu ruinieren. Und wenn du das nicht machst, weil du denkst, du musst noch Hero Ball spielen und die Schulter runternehmen an der Seitenlinie, dann mach das, aber dann beschwer dich nicht, wenn du einmal eine Klebe bekommst. Und das ist mein Take dazu.
Das
ist
auch übrigens an der Stelle, ne? Auch Chiefs, alle an der Seite, alle Coaches, wenn die gesagt haben, Typ, mach das nicht. Warum?
Natürlich
mach
nicht.
Das nicht. So, das ist ja auch nochmal das Thema. Bei den Chiefs steht doch keiner, sagt, geil, dass du das gemacht hast. Alle stehen da und sagen so, Brudi, mach das bitte nicht nochmal.
Weil du setzt hier eine Zielscheibe halt drauf, ne?
Ja, ja. Wirst du auch. Also, das gab's ja bei Caleb, ne? Wer sich letztes Jahr daran erinnert, das müsste gegen die Houston Texans gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ladegerät?
Ich bin mir da zu 90% sicher, dass es gegen die Texans war. Da sagt nämlich auch die Mecko Ryans vor zu seinen Spielern, sagt so, ey, Nummer 18, Caleb Williams, geht bewusst spät raus. Caleb Williams geht bewusst spät out of bounds, der rusht das raus, der tut's, als ob er out of bounds geht, macht nochmal einen Miss, zieht durch, ey, ihr habt von mir den freien Shot, ihr macht das, wenn ihr den out of bounds habt, ich möchte, dass ihr zu 100% auf den Hit geht, was ist passiert, Caleb Williams steht draußen, geht nicht out of bounds, kriegt das Ding ab, Wie gesagt, ja, das möchtest du auch nicht für den QB. Ja, so, wie gesagt, Chargers gewinnen das Ding, auch verdient, grandioser Start, ich hab's eben erwähnt, ein grandioser Patrick Mahomes, ein noch grandioserer Justin Herbert.
Der Field Goal Drill war auch krass, muss ich auch sagen.
Super executed.
Jo,
super executed.
Das war gut. Und laut Mekhi Becken sollte man keine Bohnen und Reis essen. Der Mann lag nach dem Spiel im IV scheinbar auch irgendwo auf irgendeiner Krankenstation.
Das war auch krass. Ich hätte noch was zu Josh Simmons, aber das sprengt den Rahmen dann für heute, weil der hat auf jeden Fall seinen Welcome to the NFL Moment bekommen. So gut Preseason dann noch am Ende ist, dann ist es nicht die NFL, dann spielst du nicht gegen die Starter, weil der wurde auf jeden Fall gesingle-outed für jegliche Blitze und Stunts und der hat auf jeden Fall oft diesen Blick über seine linke Schulter gemacht bei dem Game, wo du gesehen hast, das war meiner. Oh, da war ein Stunt, ich mach's jetzt ganz schnell, war ein Stunt, der ist auch richtig fies gewesen. Es war der, wo sich Worthy sogar bei verletzt, da zieht sein End rein und er zieht mit ihm rein und die Dreier-Technik von der anderen Seite kommt rumgeschossen und kriegt einen freien Shot auf Patrick Mahomes und das ist halt ein Stunt, den du sehr, sehr selten siehst, weil normalerweise sagst du willst nicht über zwei Löcher stunten, weil das zu lang dauert, aber die Chargers wussten hundertprozentig, ey, der Tackle, also Simmons wird zu sehr reinziehen, dadurch verkleinert er das Gap, dadurch verkleinert er die Distanz von unserer Dreier-Technik und du siehst es wirklich bei Simmons, als er rumkommt, die Dreier-Technik guckt er so über seine linke Schulter so, oh, das war meiner. Kommen wir zur Folge. Wir haben jetzt noch, Freunde, eine knackige Stunde 10. Schaffen wir das? Schaffen wir, ne? Das kriegen wir hin. Wir haben unsere Awardshow, wir machen unsere Awards ein bisschen anders, auch wenn sie oft dann gleich enden und oft dieselbe Prämisse haben. wie die normalen Awards, da haben wir uns auf jeden Fall ein reingesetzt und haben uns ein bisschen da verkopft. Ich glaube, da hätten wir uns einen Gefallen getan, nicht zu machen. Dafür haben unsere Awards jetzt eigene Namen und gehen jetzt einmal durch unsere Awards. Ich nenne jetzt aufgrund der Zeitgründe nicht alle.
Oh! Ja, der Pick in den Goal-Line!
Wie kannst du den werfen, Brudi?
Let's go! Oh, Red Zone Pick, hast du den gefangen, bitte? Hast du den gefangen, Bruder?
Du hast ihm wehgetan.
Mitch Fettig.
Aber sei nicht kaputt, bitte. Du bist wichtig.
So. Mitch Fettig ist übrigens Model, ne?
Ja, sieht auch so aus. Mhm. Sehr schöner Mann.
Seine Schwester auch.
Ja, ist halt so.
Sorry, muss man mal gesagt haben.
Boah, der ist auch
einfach blöd.
Was
für ein dämlicher Wurf.
Dämlicher Pick. So, gerade weil wir hier sind. Freunde, da Oliveras. Simmons hat nur 4 Pressures zugelassen. Das ist nur einer weniger als Tyler Guyton. Und der hat ein PFF-Grade von 25. 4 ist sehr viel. Wenn du 2 Pressures zulässt, hast du ein schlechtes Game auf der Offensive Line. 4 sind sehr, sehr viele Pressures. Das muss man an der Stelle sagen.
Hey, Holmes, Bruder, wie kannst du den denn werfen?
Ey, ist doch super.
Ja, ja, safe. Toll, Hammer. Toll, dass du gemacht hast.
Das an der Stelle. Könnt ihr nachgucken. Simmons müsste gerade.
Das gibt Unfälle, steht im Chat. Sorry an alle da draußen.
Was hat er geschrieben?
Achso, also
weil wir gerade alle so reingeschrieben haben. Aber wie gesagt, Freundschaft.
Auch da, Oliveras, Entschuldigung, wenn ich gerade auf den Chat reagiere. Nein, das war nicht besser als gestern. Wenn Josh Simmons 2 Jahre so performt, dann ist er, wie Will Campbell gesagt hat, in 3 Jahren Amazon-Mitarbeiter. Punkt. Du darfst nicht 4 Pressures
überspitzt lassen. Gesagt.
Überspitzt gesagt. Das ist kein gutes Spiel. Hatte ich heute schon Diskussion mit jemandem, aber mit lieben Tobias, der meinte auch, war ja ganz okay für einen Rookie. Habe ich gesagt, nee, war nicht okay. Also es war kein gutes Spiel. Wie gesagt, wenn der so 2 Seasons durchspielt, ist er der schlechteste Starting Tackle der NFL.
Ja,
ist aber nicht schlimm.
Es war schon okay. Für den ersten NFL-Start war es schon okay.
Warte. Für den ersten NFL-Start,
ja.
Aber für ein Vakuum gesehen linken Tackle war das keine gute Leistung eines linken Tackles und du guckst da als Chiefs drauf und sagst, wir müssen besser werden, zum Glück bist du ein Rookie. Wenn du jetzt unser 4-Year-Veteran wärst, haben wir ein Problem, weil da warten wir einfach mehr.
Ich müsste mal gucken, wann diese Penalty war wegen dem False-Start. Ich fand, bis zu dem False-Start hatte ich nämlich bei mir
auch... Josh Simmons übrigens auch, gut, im College sehr, sehr viele False-Start-Flaggen immer bekommen. Ne? Da haben sie jetzt 2 Kollegen von, die sehr, sehr... False-Start-prone sind in der Offensive.
Muss man sagen, ja. Er hat ein One-on-One gegen Murphy verloren, den dritten Edge-Defender. Da hast du, ich gehe jetzt einmal durch die Pressures, ne? Also er hat einen verloren, weil er hat diesen geilen Jump nach hinten, wo ich ihn ja schon mal für angesprochen habe, wo ich meine, ey, der kommt richtig geil in seine Base, ist quick, legt die Arme raus und dann siehst du, warum lange Arme in der NFL wichtig sind, weil ab dem Moment, wo die Arme ausgestreckt sind, kriegt er einmal einen Swim, hat sofort eine Quick-Pressure und hast du direkt gesehen, es liegt nur an den Armen. Der hat alles richtig gemacht, nur die Arme sind zu kurz und wird da gesweept und die anderen Pressures verliert er noch einmal gegen Tuipulotu, glaube ich, und die anderen sind halt Pressures, wo er seinen Mann nicht aufnimmt, also wo man sieht, dass er responsible ist, wie zum Beispiel bei dem Stunt, wo er mitgeht und er hat einmal den Steve Spagnuolo-Blitz bekommen bei dem Touchdown auf Kelce, wo sie motion und den Outside-Receiver nach rechts motion, der Cornerback kommt runter auf den Slot, Schrägstrich Outside-Receiver und blitzt und er geht auch voll nach innen mit seinem End und guckt wieder blöd über seine linke Schulter und den Mann lässt du nicht frei, sondern das ist sein Mann und das ist sein Call, den er machen muss und deswegen ist gehören die Pressures ihm, weil er ist linker Tackle, er muss es protecten. Wenn es nicht so ist, dann ist es vielleicht von PFF falsch gegradet oder dann sehe ich es falsch, aber für mich ist immer ein Zeichen, wenn Offensive Liner sich ab dem Moment dreht, wo der Defense-Spieler an ihm vorbeiläuft und die Hand rausstreckt, weißt du, er ist dafür verantwortlich. Das macht er nicht, wenn er denkt, der gehört wem anderes und so. Und das sind halt die Rookie-Pressures, wo ich auch sage, das sind die besseren, weil da kannst du sagen, ey, put your head on a swivel, so, da kommt wer, du musst ein bisschen smarter sein, du, hier siehst du einfach mehr Blitzlooks, hier musst du mehr machen. Naja, unsere Awards, Football Awards. Erster Award ist Most Outstanding Player, steht drüber, Nominierung für den Spieler, der am meisten herausragte. Ich mach den Anfang, Lamar Jackson, ist für mich Prime. Der hat die letzten beiden Jahre einfach überragend gespielt, hatte beides mal eine MVP-Season, beziehungsweise eine Most Outstanding Player-Season. Ich glaube, ich habe ihn im Jahr 1 auch gewählt und ich erwarte dieses Jahr auch, dass Lamar den Jump macht, dass Lamar die Baltimore Ravens anführt und dass er der Most Outstanding Player nächstes Jahr ist.
Richtiger Sprung vom Beckenrand gerade in die Awards rein, Alter. Wow. Ja. Ich war gerade noch so irgendwie bei Josh Simmons im Kopf und jetzt bin ich schon bei Lamar Jackson, Alter. Ja.
Danke an 130 Leute, Alter. Kuss.
Valentin, willst du mal als Netz? Willst du erstmal immer einen
Sprinkle? Ja, der Most Outstanding Player ist ja unser MVP hier im Football-Wohnzimmer. Ja. Wir haben ja extra das Wort Valuable rausgestrichen, damit es eben kein Quarterback ist. Aber am Ende, wie Jan eben gesagt hat, am Ende landet dann doch hier auch immer auf der Quarterback einfach als Person. Ich habe mir heute so ein bisschen den Tonus genommen, nicht wirklich zu predikten, sondern einfach Leute reinzuwerfen, die, glaube ich, einen realistischen Shot haben, das Ding zu gewinnen, auch wenn sie vielleicht nicht Favorit sind.
Das ist schön.
Und das ist jetzt bei dem Case jetzt nicht so ein krasser Drop-Off, aber ich glaube, dass eventuell Joe Burrow dieses Jahr diesen Award bekommt, weil er offensiv Ähnliches machen muss wie letztes Jahr. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er dadurch, dass er es nochmal macht, dass er dann auch die Storyline hat mit, ey, er macht es schon wieder und schon wieder sind die Bengals scheiße, kann ich mir gut vorstellen. Deshalb glaube ich, dass wenn die Bengals dieses Jahr irgendwas reißen wollen, dass Joe Burrow auf diesem Level spielen muss. Dementsprechend wird er für mich der Most Outstanding Player.
Ja, ich habe es langweilig gehalten. Ich habe sogar das mir gestern dann auch teilweise angeguckt, von letztem Jahr 1:1 dieselbe Argumentation. Ich habe auch Lamar Jackson genommen, habe quasi dieselbe Argumentation. Lamar ganz knapp vor Allen. Ich glaube, beide haben massivst unfinished business, haben beide den Kader, um zu glänzen, um zu scheinen. Dementsprechend glaube ich aber weiterhin, dass Lamar Jackson diesen ein bisschen, weiß ich nicht, dieses ein bisschen mehr Special Sprinkle hat. Und wenn ich mir dann die Frage gestellt habe, wem traue ich eher den Super Bowl-Sieg zu? Das war einfach jetzt mein Ding. Wer fühlt sein Team eher zum Super Bowl? Dann glaube ich immer noch, na mal, ganz minimal.
Ich hatte Josh Allen auch noch mit dabei. Ich habe Josh Allen rausgenommen, weil ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass Josh Allen nochmal unter den Umständen mit den Skillspielern rund um ihn so eine Saison spielen kann. Ich glaube eher, dass er einen Schritt zurück macht. Wenn er das macht, also wenn er nochmal so spielt wie letztes Jahr, dann kriegt er den Award wieder von mir. Valentin hatte mich letztes Jahr auch überzeugt, meinte, Alter, ich setze Josh vor Lamar, auch wenn es statistisch nicht so gut ist, aber guck mal, was Josh Allen spielt. Der nächste, Most Outstanding Offense Player, Nominierung für den offensivstärksten Spieler, also unser Offense Player of the Year, habe ich Joe Alt genommen. Ich nehme mir da immer einen Offensive Liner, ich nehme gerne einen Offensive Liner. Bisschen Bias vielleicht von Week 1, das muss ich dann damit reinwerfen, aber ich glaube, diese Storyline, er ist der Prime Left Tackle der Chargers, oder ist der Prime Tackle aus dem Draft. Sie haben ihn ganz hoch gedraftet. Sie werden eine top-offensive Saison spielen. Er ist der wichtigste Offensivspieler für diese Offense neben Justin Herbert und geht auf die wichtigste Position. Und wenn er da weiter so performt, wie er jetzt performt hat, dann wird er am Ende der Saison als Top-3-Offense-Tackle der NFL gelten und für mich dann wahrscheinlich auch als Most Outstanding Offense-Spieler der gesamten Saison.
Willst du oder soll ich jetzt mal vorlegen? Ja? Ich habe den guten Puka Nacua genommen. Letztes Jahr ja verletzungsbedingt eine verkürzte Saison gehabt, aber ich erinnere mich sehr, sehr gerne an sein bombastisches Rookie-Jahr zurück, in dem er fast 1500 Receiving Yards geknallt hat. Dementsprechend sage ich jetzt ohne Cooper Kupp in dem letzten gefühlten Fenster von Stafford, um noch irgendwas zu reißen, wird er einfach der Big Bubba bei den LA Rams sein und ich glaube, das wird richtig explodieren.
Der Chat schreibt, warum nicht Brock Bowers?
Weil Puka Nacua einfach noch krasser sein wird.
Hast verkackt, Junge. Der Chat musste dich gerade in Check halten, dass du deinen eigenen Boy ins Feuer wirfst.
Ich sag, ey, ich gehe einfach. Ich hab gestern irgendwie an Puka Nakuas Rookie-Season gedacht. Da hab ich gedacht, no, der geht nochmal richtig steil dieses Jahr.
Valentin.
Du hast mir mein Take geklaut. Ich wollte auch auf Joe Alt gehen, weil ich auch auf die Offensive Line gehe. Aber dann sage ich einfach auch ein anderer Offensive Liner, weil er vor allem dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr gut spielen muss, damit dieses Team Erfolg hat. Und das Penei Sewell. Ich glaube, Penei Sewell wird dieses Jahr der beste Offensivspieler sein.
War mein Pick aus Jahr 1, ne? Weil ich gesagt habe, so viele Snaps gespielt und dann halt wirklich der Outstanding Player. Most Outstanding Defense Player. Ja, steht in den Sternen geschrieben. Valentin, du machst jetzt die Erfahrung durch, die wir letztes Jahr durchgemacht haben. Du siehst, wie euer größter Superstar die Franchise verlässt. Man kann sich dann einreden, dass das vom Prozess her das Richtige ist und dass man da nach vorne geht. Aber Micah Parsons.
Weißt du, was ich gestern twittern wollte? Was, wenn Micah Parsons in 2 Jahren nur ein Herschel Walker Trade ist und wir alle auf Jerry Jones gucken und uns entschuldigen und sagen, ey, sorry, du hast Chess, nicht Checkers gespielt.
Ja,
das stimmt. Was, wenn Micah Parsons Herschel Walker ist? Und ja, wenn der Pass der Best Predictor ist, dann müssen wir das, glaube ich, in Betracht ziehen. Ich nehme Jared Verse. Ist, glaube ich, vielleicht ein out of the ordinary pick, aber ich glaube, Jared Verse wird dieses Jahr so geisteskrank wegrasieren. Und ich glaube, Jared Verse wird Defensive Player of the Year oder bei uns Defensive. Was, wie heißt der?
Most Outstanding Defensive
Player. Most Outstanding Defensive Player.
MODP. Geht doch echt geil von der Lippe.
Ah, ja,
MODP.
Der wird Mod.
Ja. Mod.
MODP.
Mod.
Das ist P Silent, wie bei euch im Polnischen. Das ist auch irgendwas, was nicht mitredet.
So, ich mache hier eine schöne Storyline. Aiden Hutchinson. Einfach weil Beast ein Comeback.
Ja.
Hammer.
Hammer. Nein, ist super.
War letztes Jahr schon on the ride. Und
nein, deswegen. Super Pick. Also wirklich ist für mich, die NFC North hatte viele Leute, die ich gerne mit reingenommen hätte. Unter anderem jetzt auch beim Most Outstanding Head Coach, der Head Coach, der die beste
Leistung zeigt. Hast du Parsons genommen jetzt?
Ich habe Parsons genommen. Ja. Der Head Coach, der die beste Leistung zeigt und der am meisten aus seinem Team rausholt. Ich glaube, am Ende der Saison gibt es einen Head Coach, der sich richtig geil beweisen kann dieses Jahr und in einer Prime-Situation ist mit einem immer noch sehr, sehr geilen Team. Das sind die Detroit Lions, das ist Dan Campbell. Wenn Dan Campbell dieses Jahr nur die NFC North gewinnt und selbst wenn sie weniger Spiele gewinnen, aber er gewinnt diese toughe Division und geht wieder in die Playoffs, ist er für mich der Most Outstanding Head Coach, weil er dann einfach gezeigt hat, die Detroit Lions sind erfolgreich wegen ihm und wegen dem Team, was er aufgebaut hat mit dem GM zusammen und nicht nur wegen der Koordinatoren. Sie sind vielleicht great und machen den Step wegen der Koordinatoren, aber er kann zeigen, ich bin der Head Coach hier, ich bin der CEO, ich mache das Team und meine Koordinatoren sind Teil des Teams, aber ich als Head Coach, ich entscheide wirklich was hier passiert. Deswegen ist Dan Campbell mein Pick für mein Hauptpick oder meine Prognose für den Head Coach of the Year.
Sweet.
Ich gehe mit Mike Vrabel. Ich sag, Mike Vrabel gewinnt. Der Award geht ja nicht immer an den besten Coach der NFL, sonst wären die Matt LaFleurs, Andy Reids, Kyle Shanahans regelmäßig die Leute, die das Ding gewinnen, sondern es geht an den Award mit der Storyline. Und Mike Vrabel, der das Franchise komplett umdreht und die Patriots vielleicht sogar in die Playoffs kommen, wer weiß das schon, holen ihre 9 oder 10 Siege. Wenn das passiert, glaube ich, dass Mike Vrabel ganz, ganz vorne ist, diesen Award zu gewinnen.
Für mich Sean Payton mit dem Second-Year-QB-Bo-Nix würde die AFC West nochmal so krass challengen. Man darf nicht vergessen, ne, der spielt gegen eine Head-Coaching-Quarterback-Kombo, Mahomes, Reed und Herbert und Harbaugh. Sollst du also da irgendwie dieses Jahr das Ganze nochmal upgraden können auf 11 Siege, ist das für mich der Coach of the Year.
Kommen wir zum nächsten Pick. Most Outstanding Assistant Coach, also der beste Koordinator der NFL, der kein eigener Head Coach ist. Da habe ich Robert Saleh genommen. Also ich glaube, die Situation, die wir bei den 49ers haben, den Erfolg, den die 49ers haben, hat sehr, sehr, sehr viel damit zu tun, was er aus dieser unerfahrenen Defense macht, mit dem schlechten Setup, was sie dann doch haben, um zu zeigen, ey, dieses Team hat eigentlich kein Business, great zu sein. Diese Defense hat kein Business, great zu sein. Sie waren letztes Jahr, waren sie gut, haben viele Spieler verloren. Wir bauen das Ding hier mit 9 jungen Spielern auf. Ich bin der Coach, ich mache diese Spieler NFL-ready. Ich hole das Beste aus denen raus. Ich bereite sie auf all diese schwierigen Situationen vor. Und egal, wen wir verloren haben, ob wir einen Huafanga verloren haben, ob wir einen Ward verloren haben, ich bin der Coach, ich bin Robert Saleh, ich hole das aus denen raus. Und wenn die nächstes Jahr eine Top-10-Defense haben, die mitzieht und damit dann auch irgendwie die Division gewinnen und in die Playoffs kommen, muss er ganz oben mit dabei sein, was die Koordinatoren angeht. Klar, es wird bestimmt einen Offense-Koordinator geben, der sich absetzt. Und good du bist fucking so, job, Louis.
Du bist so ein Monster, Junge. Du bist so ein Monster, Louis Geier.
Louis Geier, Alter.
Alter Schwede, Junge. Junge.
Ich
wirf dem alles zu, Junge, der fängt es.
Rechne ich uns hoch an, dem haben wir sehr viele Go-Boards geworfen in seiner Season bei uns. Dem habe ich den Ball, habe ich den Louis wirklich gespammt wie ein Blöder.
Ja. Bruder, du hast so zwei
Louis schöne Geier gerade in der Press-Coverage. Ach, wirklich wunderschön, Louis.
Boah.
Auf jeden Fall sage ich deswegen Robert Saleh.
Junge, so ein Pferd, der Louis.
Löwe! Du bist ein Löwe, Junge! So, Shoutout an den Löwen. Willst du oder soll ich?
Mach du mal bitte.
So, ich nehme Josh McDaniels. Der Brady-Weggefährte geht in die neue Drake May-Ära und führt ihn zu einer sehr, sehr starken Saison und wird sein Label als sehr, sehr guter OC damit weiter polieren und weiter manifestieren, dass er kein Headcoach ist.
Ich sag Clayton Adams, das ist Cowboys. Was ich in der ersten Woche gesehen habe, war brutal.
Fühl ich. Ey! Nick Pauwon schreibt, könnt ihr geil mal zum Watchalong einladen? Natürlich, Alter. Safe, die Einladung Alter, ist schon raus.
Die Einladung ist schon raus.
Wir machen den Receiver Day, wir laden Louis ein, wir laden Justin Schlesinger ein. So, wir
dann,
machen
dann kommen Marek und Janik und dann übernehmen wir hier das Ding.
Ich war auch Receiver, Alter. Ich war ein Jahr lang Receiver, bevor ich
das endet nicht gut, wenn wir drei hier zusammen sind.
Wir bringen den Receiver Room back together. Ja, von, wann war das? 2022, 2023? Ist auf jeden Fall, die Einladung ist raus. Generell heute auch beim Watchalong an alle, die es jetzt, die werden es ja eh bei Instagram sehen.
No!
Alter.
Was passiert?
Pick Interception, Alter. Riley was? In der Red Zone.
Oh, Alter, Mann. Wie krass. Beide werfen einfach in derselben Red Zone. War auch auf die Red Zone. Krass. Endzone, mein Gott.
Wir machen das Watchalong heute mit Mats Peters und mit Marius Buxmüller. Aber der hat fies Pressure Book. Oh nein, Digga, den darfst du.
Bro. Oh,
nicht so. Nicht so, Brudi. Schade, schade, schade.
Das einzige Gute sind an der 3, ne? Hoffentlich stuffen die jetzt zu einem Safety. Komm. Ja.
Kommen wir zum nächsten Wort. Den Most Outstanding Newcomer. Nochmal da zur Erklärung. Wir haben den Rookie Award praktisch zusammengepackt und nicht Offense und Defense geteilt. Bei mir, also Abdul Kader. Also,
hast du nicht einen vergessen?
Ach, Entschuldigung.
Der Jam war dazwischen noch, ne?
Okay.
Ja. Ist aber einfach. Brian Gutekunst von Packers. Hat Parsons geholt. Wird einschlagen. Ist der beste Trade, den man machen konnte.
Dann machen wir erst GM.
Wenn er gesund bleibt.
GM?
Jerry Jones.
Wirklich?
Nein. Lass mich mal überlegen. Mach mal du.
Es gibt halt eigentlich.
Ich habe gesagt John Schneider. Ich habe gesagt John Schneider von den Seahawks, weil da sind schon viele dann hinter fragliche Moves, die er gemacht hat. Zumindest viele mutige Moves, die er gemacht hat und die er aufs Parkett gelegt hat. Ne? Auch dann hohe Picks in Nick Imanwori, der bei uns nicht unbedingt der beliebteste war. Aber man darf nicht vergessen, der Typ hat den Marcus Lawrence nach Seattle geholt. Auch noch aus dem letzten Jahr. McDonald, der Plan. Dieses Jahr komplett die Offense umgebaut. Sam Darnold nach Seattle geholt. Cooper Kupp nach Seattle geholt. Wenn das alles aufgeht und das wenn sein Plan Weg, geht, jo. Dann glaube ich, dass wir am Ende der Saison hier stehen und sagen, ey, Snyder hat hier eins der besten Teams innerhalb von 2 Jahren gebaut, hat das Team so umgebaut, wie sein neuer Headcoach es will. Und das ist ja der Job eines GMs. Du musst das Team so bauen, wie dein Coach es braucht, mit dem Coach dann auch noch zusammen.
Ist er crazy von den Vikings, was der in der Interior Offensive Line gemacht hat und die Defensive Line, wie er die verstärkt hat. Ich glaube, der hat einen guten Call, wenn die Vikings gut sind dieses Jahr, das Ding am Ende zu gewinnen.
By the way, ich glaube jetzt gleich, wenn die Vikings werden jetzt
wird
gut
geblockt.
Wenn jetzt gut beraten, jetzt einen tiefen Ball, eine tiefe Bombe zu werfen. Ich hätte es jetzt schon gemacht. Und dann glaube ich, dass wenn sie die Incompletion haben, dann blocken die Stuttgarter das Ding.
Die blocken jetzt gleich den Punt, Baby. Ich fand dein Seattle-Tag fand ich sehr nice, weil man muss ja schon sagen, dass das, was Seattle gemacht hat, der ehrlichste und mutigste Weg der Offseason in meinen Augen gewesen ist.
Auch ein sehr klarer Weg, ne? Ja. Den wir sehr gut beurteilen können von außen. Ja, dann sind wir wieder Most Outstanding Newcomer, ne? Der Rookie of the Year Offense für Defense. Nämlich Abdul Kader. Ich sag tiefe Bombe.
Die nix wird.
Yes. Boah, den hat er fast.
Jan Weinreich, deutsche Tony Romo.
Ich bin übrigens bei dir.
Als ob ich das jahrelang gemacht habe.
Abdul Kader, habe ich auch gesagt. Weil im Endeffekt ist er das Missing Piece vielleicht für diese D-Line, damit sie endlich mal diese Furcht bei anderen auslöst, was wir schon seit 2 Jahren hoffen.
Ich sage, die Defense-Line war ja letztes Jahr schon gut. Ne? Ja. Wir haben viele Sacks gemacht rund um Dexter Lawrence, aber Abdul Kader kommt rein in wirklich eine sehr, sehr gute Front 4 für die Pass-Rushers. Ich bin gespannt, ob Abdul Kader überhaupt ein First- und Second-Down-D-Liner wird. Und ich glaube, dass wir da nicht über Abdul Kader sprechen, weil wir sagen, Most Outstanding, weil er so viele Snaps auf dem Platz war, sondern weil wir sagen, er hat alle um ihn rum so viel besser gemacht. Wir haben gesehen, dass alle produktiver genau, werden Ansatz, und er selber auch great war. Deswegen nehme ich Abdul Kader als Newcomer.
So, ich mache Ride or Diamond, mein Receiver Bro ist mein Nummer 1 Ride Receiver. Oder nehme ich jetzt den Undercover. Ich habe gerade überlegt, ob ich Matthew Golden nehme, aber ich glaube, der sichere Pick wäre Ibuka. Ich glaube, ich nehme Ibuka. Ich sage, Ibuka gewinnt Most Outstanding Rookie.
Was ist passiert?
False Start.
Geh nochmal einen halben Zentimeter zurück.
Ein Yard. Freunde, erstmal vielen lieben Dank gerade an alle, die 138 Leute, wir haben euch nicht vergessen, ne? Wir machen gerade die Preview bzw. die Prediction Awards, während wir das ELF-Finale gucken. Also die Emotionen sind hoch, wir freuen uns sehr auf Week 1. An alle, die es hören, danke für die Kulanz, dass wir das gerade hier so on the run machen. Nochmal Entschuldigung, dass wir das nicht als Einzelfolge rausgebracht haben. Das werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall anders machen. Und Felix schreibt auch Dante Thornton Jr. auch, ne? den sie noch dazu bekommen haben. Auch das sind Moves. Gefällt mir alles sehr, finde ich sehr interessant. Wenn das alles aufgeht, glaube ich, ist schon Snyder mein Pick, weil das machen wir ja oft. Ne? Wir nehmen ja oft Teams.
Du meinst Torrey Horton.
Torrey Horton, Entschuldigung.
Dante Thornton gibt es aber auch.
Dante Thornton.
Hat er den out of bounds gekickt? Nee. Alter, du kannst ihn doch hier nicht out of bounds. Du musst ihn auch out of bounds kicken. Seid ihr dämlich, Vikings? Brutaler Block
mit Händen hoch.
Gut gecovert, aber direkt an der 30.
Komm, Baby. Komm, Fabi, jetzt gib der Line.
Junge, Lines, ja. Alter. Ja, jetzt komm. Einfach Touchdown auflegen.
Stuttgart, Alter. Verkackt das mal
jetzt, nicht. Jetzt Touchdown und dann Defensive Stand. So gewinnt ihr das
Ding. Hast du schon einen Rookie genannt, Valentin?
Ja, ich habe Ekbuka genommen. Ekbuka oder Matthew Golden, aber ich nehme Ekbuka.
Kommen wir zum coolen Award. Den musste ich dann wirklich sehr recherchieren. Also die anderen waren viel aus dem Bauch und habe überlegt, welche Situation passt. Der war der Where Did He Come From Award. Also da geht es um so Spieler, die irgendwo auf dem Roster rumfliegen, die letztendlich viel Feld gesehen haben und nicht viele Stats. Bei mir ist es Malik Washington geworden, Wide Receiver von den Miami Dolphins. Also ich bin ja immer noch im gesamten Bereich Football der höchste bei den Miami Dolphins. Alle hassen die Dolphins, alle hassen Mike McDaniel. Ich habe ihn zwar letztes Jahr auf den Hot Seat gesetzt und sehen dies Jahr da auch, aber ich sag trotzdem, Brudi, chillt mal alle. Das ist immer noch, wenn Tua Tagovailoa spielt, die beste Passing-Offense der NFL, rein nach Yards. So. Alle chillen, alle tief durch die Hose atmen. Malik Washington sah in der Preseason richtig geil aus. Sollte sich entweder Tyreek Hill verletzen oder getradet werden, ist das, glaube ich, ein Spieler, den wir dieses Jahr viel sehen werden, der vielleicht ein bisschen ins System eingearbeitet werden musste, der eine valuable Weapon ist für sie, weil wir erinnern uns, auch einer ihrer Speedstars und einer ihrer sehr schnellen Wide Receiver. Und in der Preseason, finde ich, hat man gesehen, dass er noch mehr ist als das, dass er auch gut, dass er auch flink ist, ne, dass er auch sich open laufen kann und dass man ihm vor allem keinen Platz lassen darf. Deswegen ist Malik Washington mein Where Did He Come From Award Guy, wenn er aufs Feld kommt und spielen wird.
Gibt es natürlich jetzt offensichtlich, wir haben ja schon eine ganze Breakout-Folge gemacht, deshalb will ich jetzt keinen von denen nehmen. Ich nehme Will Shipley von den Eagles. Backup Running Back von
Saquon. Nicer Dude, nicer Call.
Wobei, der kommt aus Clemson, das kann ich dir sagen, musst du ihn anders nehmen.
Warum?
Weil ich ja weiß, wo er herkommt.
Hä? Ach so.
Where Did He Come From? Oh Gott.
Ja, der war stark.
Der war gut.
Nee. Also, wenn Saquon dieses Jahr ein bisschen weniger Workload kriegt und Will Shipley ein bisschen eingebunden wird, glaube ich, dass Will Shipley alle sagt, wer ist das eigentlich?
Bei Malik Washington ist das halt auch einfach, weil sagt der Nachname ja schon, wo er herkommt.
Ja, Denver.
Junge, jetzt fliegen wir mal tief, ey. Ich habe Evan Engram genommen. Letztes Jahr. Ja, was denn? Letztes Jahr bei Jaguars gar nichts gerissen. Warte, hör mir zu Ende zu. Ich habe gesagt, Evan Engram spielt eine Top 5 Receiving-Saison als Tight End. Da sage ich schon, where did you come from? Bei Jaguars letztes Jahr viel verletzt.
Du hast den Ward wirklich nicht verstanden, ja, oder?
Du hast gepanickt.
Aus Jacksonville. Ja, aber was hat er letztes Jahr gemacht? Nix. Ich wusste gar nicht, dass der noch in Jacksonville ist.
Ja,
so wenig hat er gemacht.
Also würdest du sagen, bei Evan Engram sagen alle, was hat der eigentlich letztes Jahr gemacht?
Nein,
der kommt aus
eben nicht. Das war, ich kam mir auch ziemlich dumm vor. Was heißt gepanickt? Ich habe einfach keinen anderen gehabt. Ich habe mal hingeschrieben, extra den Zusatz mit dem Top 5 Season, deswegen.
Ich wusste echt nicht, dass man bei der Folge hier verlieren kann, aber du hast auf jeden Fall jetzt schon
verloren. Ich muss mal kurz auf den Chat eingehen. Gosrak schreibt Charbonnet und schreibt dann im nächsten Satz, Shipley ist bekannt. Sag mal, also.
Also Charbonnet ist viel bekannter. Ja. Als Charbonnet ist
auf jeden Fall. Dann nehme ich Bo Collins, ist undrafted Free Agent von den Giants. Nimm ich den.
Habe ich auch überlegt. Das Ding ist nur, ich habe keine Rookies genommen, aber finde ich gut. Hatte ich nämlich auch überlegt. Kommen wir zum nächsten. Den Hot Seat Survivor. Finde ich ist ein Jetzt kommen wir zu den Awards, wo es langsam um unsere Kreativität geht.
Glasklar.
Weiß ich, deswegen habe ich es nicht genommen. Ich habe nicht Brian Daboll genommen für den Hot Seat Survivor. Ich habe Mike McDaniel genommen. Genau aus demselben Grund. Also jeder hasst ihn und ich ja auch, aber ich sage, Freunde, lass den Typen in den ersten 8 Wochen 4-4 gehen, lass diese Offense Nummer 1 sein, dann reden wir hier eher drüber, dass wir sagen, ey, du darfst hier weiter der OC sein, wir vertrauen auf dich, kriegst nochmal einen Retry mit deinem Roster, aber Mike McDaniel könnte der Hot Seat Survivor sein, weil ihn alle tot sagen.
Habe ich nicht genommen, ich war auch zwischen Debs und Mike McDaniel am überlegen. Das Ding ist, ich finde, Brian Daboll hat halt doppelten Boden, ne? Entweder spielt Russell Wilson halt gut genug und rettet seinen Arsch. Oder Russell Wilson verkackt und Jackson Dart hat dann nochmal eine. Also hat mit Jackson Dart dann nochmal eine Aktie quasi. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich nehme den doppelten Boden.
Ist Shotty ist schon auf dem Hot Seat, seitdem er gewählt wurde, ne?
Doch, ja, zählt. Ja,
ich nehme Brian Schottenheimer.
Zählt.
Ich nehme Brian Schottenheimer.
Feind Geier! Feind Lewis! Feind Lewis! Yeah!
Hattrick, oder?
Ja, yeah, Mann!
Oder?
Hat man im Ansatz gesehen, dass der Open ist?
Hatte drei?
Ja!
Drei!
Weißt du, für die 7 auf dem Trikot steht? 7 Tage im Jahr offen, in der Woche offen, Junge.
Alter.
7 Tage der Woche offen. MVP, Bruder.
Ich wollte gerade
so der MVP. Guck dir den Post-Corner an. Guck ihn dir an. Und Post. Oh.
Junge, ciao, Junge, hast du mir die Schuhe ausgezogen? Junge, let's go!
Bruder.
Junge, es gibt Ringe für unsere Leute hoffentlich.
Clip den Scheiß.
Aber Lewis,
clip den Scheiß.
Lewis, Junge, in 3 Wochen sitzt du hier, dann gucken wir es noch deine Highlights an zusammen.
Zu Ende spielen.
Fuck, Mann.
Zu Ende spielen.
So, jetzt Defense. Ja. Jetzt Defense, Junge.
Let's go, Dr.
Jordan. Der nächste Award. Ghosted Award. Nominierung für den Spieler, der in der Preseason unfassbar gehypt war und dann während der Saison untergetaucht ist. Chisholm von den Patriots. hatte in den ersten beiden Games die meisten Catches, ein Touchdown, ist aber auf dem Depth Chart hinten dran, also ist hinter Demaryius Douglas dann der Inside Wide Receiver. Ich sehe ihn bei den Patriots. Ich habe heute noch mit dem lieben Gosrak drüber geschrieben, weil er meinte, er kann sich vorstellen, dass er der Julian Edelman wird. Meinte ich nur scherzeshalber, also 5 Jahre on the bubble und dann starten, meinte er, nein, 3. Fand ich geil und genauso sehe ich es. Aber nächstes Jahr, also geiler Receiver. Ich glaube, er kann auch dieses Jahr schon spielen oder passt auch rein. Ich glaube aber allein vom Roster her und dadurch, dass ich Douglas sehr mag, ist Schism mein Ghost Award.
Wir müssen unbedingt einen Disclaimer an die Folge ranmachen. Haben die Leute recht, Alter. Wir müssen den auf jeden Fall einen dicken, fetten Buchstaben hinschreiben. Vorsicht, es wird ohne Vorwarnung geschrien vor Freude.
Ja, wir nennen die Folge einfach nicht mehr Autofahren hören.
Ey, das... Chris, komm. So.
Ghost Award für euch.
Ich mach's mir einfach, weil ich da... Weiß nicht, Josh Simmons habe ich genommen. Krasser Hype in der Offseason gehabt. Jetzt erstes Spiel so ein bisschen shaky. Gucken wir mal. Stehe ich gar nicht hinter, weil ich dem Jungen alles Gute wünsche, aber ich hatte, war sehr unkreativ. Ich hätte noch vielleicht noch Breshad Smith mit einwerfen können. Running Back bei den Chiefs auch. Hat man ja sehr, sehr viel vorausgesagt. Hatte dann gehofft, dass der im Gamescript der Chiefs ein bisschen mehr zu tun hätte in Woche 1. Hatte er aber de facto nicht. Oh. Und dementsprechend.
Nein. Ja. Ey, ich bin beide, Jan. Ja, Efton Schisse.
Schön. Dann kommen wir zum nächsten, den Sack Potato. Also Sack of Potatoes, eigentlich nur der Spieler, der am meisten gesackt wird. Ist auch eigentlich nur ein Award, weil er ein negativer Award ist und wir den auch mit drin haben wollten und weil der Name so cool war. CJ Stroud spielt hinter einer bodenlosen Offensive Line, hat einen schlechten Left Tackle. Ich glaube, dass sie immer noch in die Games reinkommen werden, wo sie passen müssen, wo er viel passt. Sag ich einfach, CJ Stroud ist ja auch generell ein QB, der doch den einen oder anderen Sack nimmt. Ich hätte jetzt gerne Rookie genommen, aber ich wollte so ein bisschen einen Pick nehmen, wo ich sage, wenn es so passiert ist, dann habe ich es gesagt.
Ich habe Joe Burrow genommen, weil Russell Wilson unter Umständen keine ganze Saison spielt.
Ja, ich nehm Russell. Also das ist für mich der obvious Call.
Most Improved Player habe ich leider auch wen sehr obvious genommen. Also manchmal konnte ich mich auch nicht davor schützen, den Most Obvious Pick zu machen. Ich finde, es gibt nur einen, Marvin Harrison Jr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Marvin Harrison Jr. mit der Geschichte, die er hat, mit dem Familienhaushalt, den er hat, mit dem Verständnis, was dieser Mann von Football hat, was ihn auszeichnet, aus dieser Saison rausgeht, sein Skillset nicht verbessert hat, auch sein Verständnis von der NFL nicht verbessert hat, sein Buddy ja auch verbessert hat, aber auch die Cardinals rund um ihn sich das angucken und sagen, nö, das war letztes Jahr gut, das machen wir genauso. Wenn du den vierten Pick in jemanden investierst und sagst, der ist so gut, dann wirst du was verändern, dann wird jeder dir Druck machen, dein GM, dein Owner und sagen, ey, ihr kriegt das Problem hin und deswegen glaube ich, dass Marvin Harrison Jr. im Vergleich zu letzten Jahr der Most Improved Player wird, das heißt von einem Mitte-20er-Receiver zu einem statistisch gesehen Top-10-Wide-Receiver mit über 1000 Yards deutlich und dann auch an die 10 Touchdowns.
Ich sag Trevor Lawrence. Ich sag, Trevor Lawrence wird in ein System gepackt von Liam Cohen, was schöner nicht sein könnte. Der wird absolut abfackeln mit seinen neuen Waffen. Deshalb Trevor.
Ich hatte mit Marvin Harrison gerechnet, deswegen habe ich Rome Odunze genommen.
Auch guter Call. So, für die super Bears. Pick. Super Pick. Ey, gute Picks. Gute Picks. Ich wollte nämlich kein QB nehmen, aber ich finde gut, dass einer ein QB mit reinbringt. Gute Picks. Oh, aber geil. Mitch hat den. Gut gecalltes Play. Oh, gut gecalltes Play. Muss man machen. Der ist jetzt müde, der QB. Viertes Quarter, Digga, sind die Beine schwer. Und fällt blöd aufs Bein. Kommen wir zum nächsten. Best Free Agency Signing. Nominierung für den besten Neuzugang nach seinem Wechsel, der den größten Einfluss hatte. Ich habe so gemacht, Free Agency, kein Trade. Also ich habe nur Leute genommen, die auch in der Free Agency waren. Für mich, du hast es eben mit Puka Nacua gesagt, ich glaube nicht, dass Puka Nacua der beste Offensivspieler wird, weil Devonta Adams der greatest Neuzugang der NFL wird und den Unterschied machen wird für die Rams. Das ist ein Receiver-Typ, den sie seit Odell Beckham Jr. nicht mehr hatten. Aber mit Odell Beckham Jr. war das richtig krass, was McVay da aufgezeichnet hat, auch wenn es nur eine kurze Zeit war. Aber ich glaube, das Skillset wird die Rams nochmal richtig abheben in der Offensive und das wird auch Devonta Adams nochmal richtig abheben, in dieser Offense zu spielen. Deswegen Devonta Adams, wo er wirklich mal eine geile Nummer 2 sein kann, wenn er das dann wirklich wird, wird der most impactful Neuzugang der NFL.
Ich sagte Max Lawrence von den Seahawks.
Hatte ich auch.
Ist für mich das beste Free Agent Signing, damit ride ich.
Auf den Pick bin ich jetzt ein bisschen stolz. Josh Sweat bei den Arizona Cardinals. Team war bottom 10 in pressures generated. Kennt die Defense aus Philly noch, dementsprechend elevated der diese Defensive Line.
Mit könnte Evan Engram den Titel auch bei dir gewinnen?
Nein.
Hattest du ihn mit in der Überlegung?
Nein, nie.
Oder hast du überlegt?
Evan Engram war für mich einfach dadurch, dass er letztes Jahr nichts gerissen hat. Ja, woher hätte es ja auch hier fair sein können. Hast recht. Aber ja, ich habe nie Evan Engram gesagt, Bo Collins. Ich habe das alles. Stimmt. Hast du weggradiert.
Gelöscht.
Alles, was ich gesagt habe, weggradiert.
Weg.
So.
Gehen wir zum nächsten Award. Der ist nämlich, und da habe ich wen wirklich Geiles, und man kann mir jetzt was vorwerfen, was nicht so ist, aber der Award ist nämlich für den den underrated Star, ein Spieler, der trotz seiner hervorragenden Leistungen oft übersehen wird und nicht announced wird. Ich hatte überlegt, einen O-Liner zu finden, dann bin ich aber rausgegangen, habe gesagt, das ist ja der schwierigste Award, weil ich muss ja wen finden, den ich great finde, also wird er nicht übersehen und dann muss er im Konsens sein, dass er nicht so great ist, also über ihn muss wenig gesprochen werden und ich habe einen Spieler, wo ich glaube, der kann krassen Impact haben, wo man mir vorwerfen kann, ich mache das jetzt, weil aus persönlicher Befangenheit, Sack. Und weil er Besitzer des Teams ist, was wir gerade gucken, ich mal für dieses Team gespielt habe, nämlich den Stuttgart Search. Ich sag, Jakob Johnson wird ein underrated Star, spielt Fullback für die Texans, die wollen mehr Gap-Scheme laufen.
Wurde jetzt elevated
auch. Wurde nämlich jetzt auch elevated, die wollen Stabilisation damit reinbringen. Und ich sage, prognostiziere, dass wir eine Situation sehen können, wo wir Spiele sehen, wo Jakob Johnson nicht spielt, wo sie schlecht den Ball laufen, wo sie in First-Down-Situationen, Third-and-Short-Situationen nicht gut performen, weil die O-Line scheiße ist. Und wenn er reinkommt, ist er der underrated Star, weil nur durch ihn sich die Schemes verändern und er einen Unterschied machen kann. Und deswegen nehme ich einen Fullback hier anstatt einen Offensive-Liner mit Jakob als underrated Star.
Hast du? Ich nehme Tyron Johnson von den Bills, Nickelback. Ich muss Nickelback hier nehmen, weil die alle underrated sind. Tyron Johnson wird dieses Jahr eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen.
Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr mir jetzt auch wieder vorwerft, das passt nicht. Ich habe den Dante Thornton von Raiders, den Rookie, genommen, weil ich glaube, dass der hinter Myers und Brock Bowers eine echt gute Saison spielen kann, also solide. Einfach drittbester Receiver, aber so gut, dass wir trotzdem am Ende der Saison vielleicht drauf gucken werden, hui, was vielleicht auch dran liegen wird, dass die Raiders nicht allzu viele Spiele gewinnen und dementsprechend auch nicht oft im Spotlight sein werden, aber der Junge vielleicht wirklich in jedem Spiel seine 4-5 Dinger fängt für, weiß nicht, solide 50, 60.
Ich habe den Award halt so gesehen, ich habe gesagt, es muss wer sein, der nicht anhand der Stats gemessen wird, aber der durch sein Auftreten und durch seine Rolle im Playbook einen Unterschied macht und deswegen immer eine Gefahr ist. Und da finde ich, ist Dante Thornton ein akzeptabler Pick, weil er ist der Field Stretcher, ist der Physical Outside Receiver und ich glaube, dass er viel Plays haben wird und haben kann, wenn er diese 3-4 Catches hat oder wenn es nur zwei sind, wo einfach eine Defense immer drauf gucken muss und sagen muss, lasse ich den One-on-One, ja oder nein, und dadurch schemt der Jacoby Myers Brock Bowers open, also vielleicht aus einer anderen Begründung, aber finde ich, ist ein guter Pick, sehr guter Pick, Marek. Der Regression zur Mitte Award, mein Lieblings-Award, ist mein absoluter Lieblings-Award. Ich finde, der ummantelt perfekt, worum es in diesem Regression zur Mitte-Thema geht und was passieren kann und warum so etwas passiert. Also der Spieler, der letztes Jahr eine überragende Saison gespielt hat, eine Outlier-Saison gespielt hat, All-Pro war, Nummer 1 in Receiving, Rushing, Touchdown-Passes, was auch immer, werden wir uns den 4. und 18 angucken und die Vikings dafür gehen. Der Quarterback hat Zeit, wirft die tiefe Bombe. Oh, oh. Niemals, oh, oh. Niemals, niemals.
Aus. Yes. Aus. Komm, aus. Kommt, Jungs. Kommt ins Holt, das Ding.
Ein First Down, das Ding ist durch, ne?
Ist das bei 3,27?
Nicht ganz, aber aber das Ding ist dann durch. 3,27. Nein, das Ding ist dann durch, weil dann panten die den Ball, viel Possession, musst 80 Yards übers Feld für einen Touchdown.
Ja. Never turned his head.
Ja.
Aber es ist keine Flagge. Chillt. Ist eine Flagge.
Das ist hundertprozentig eine Flagge.
Das kannst du sehr gut als Flagge nehmen.
Das ist hundertprozentig.
Aber der Mann ist auch out of bounds, kannst du als uncatchable geben. Geht auch nicht zurück zum Ball.
Also ich bin ja auch massiv für Stuttgart, aber du kannst keinen Ball uncatchable geben, wo du die Hände dran hast.
Nein.
Oh, der hat den in den Händen.
Nein. Alles gut, alles clean gecallt, sehr gut, Refs. Passt mir so. Ich find's okay, ich hätte das nicht called.
Ja, das hat gehabt, Alter.
Wenn Stuttgart gewinnt, rufen wir übrigens die Ösis an, ne? Und sagen den schön hier.
Oh ja.
Haben wir den
Stone Luck oder?
ELF Bowl gewonnen, ja.
wo sind wir hin?
Kommen wir zum Regression zur Mitte. Ja. Also hier geht's vor allem um Spieler, die letztes Jahr eine statistische Outlier-Saison hatten. Vor allem statistisch und wo wir sagen, die gehen nächstes Jahr zurück. Also erstmal die obvious Picks sind Saquon Barkley, weil 2000 Yards läufst du nicht back-to-back. Das kommt einfach nicht vor. Oder selten
ich
vor.
Ich habe einen
Jamar Chase, der die Triple Crown hatte, haben wir, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gesehen, dass es einer wiederholt hat über zwei Jahre oder auch ein Baker Mayfield. Ich habe es ja auch erwähnt, genau wie in Joe Burrow. Statistisch gesehen ist das fast unmöglich oder hat noch nie einer gemacht, die Saisons zu wiederholen. Ich habe aber deswegen wen anderes genommen, weil ich keinen Offensivspieler nehmen wollte, weil ich hier sehr viele Offensivspieler genommen habe. Und zwar Zach Bourne.
Habe ich auch. Zach Bourne habe ich 1-1 hier stehen.
Zach Bourne, Nummer 1 Linebacker letztes Jahr gewesen, First Team All-Pro, hat die Position gewechselt vom Outside Linebacker beziehungsweise Edge Defender schon fast zum Inside Linebacker bei den Eagles im Big Fangio System sehr gut funktioniert, weil er vor allem ein sehr instinktiver Spieler ist, weil er viel rumfliegen kann und seine Athletik ausspielen lassen kann. Das konnte er aber auch machen, weil die Defense einfach sehr, sehr, sehr gut gebaut war. Sie hatten das beste Defense auf Backfield, dann am Ende in der NFL beziehungsweise die beste Pass Defense und eine sehr gute Front Four. Wir haben jetzt im ersten Spiel schon gesehen, dass das Ganze bröckelt. Wir haben im ersten Spiel gesehen, dass diese Defense Schwachstellen hat und dann fällt viel von dem weg, was Zach Bourne halt sehr gut macht, nämlich dieses freie Rumfliegen. Er muss jetzt eine Rolle in der Defense einnehmen und muss eine Rolle spielen und ich glaube, dass dass wir nächstes Jahr nicht sehen, dass er zum Beispiel besser ist als ein Fred Warner. Ich glaube, dass dann eher ein Fred Warner die Nummer 1 sein wird oder vielleicht auch ein Rockon Smith in Comeback feiert und dass Zach Bourne dann nicht mehr die Nummer 1 ist, aber irgendwo so Top 7 bis 5 Inside Linebacker spielt.
Ich nehme Alec Pierce. Der Mann war letztes Jahr das beste Deep Threat der NFL und hat jetzt einen Quarterback, der nicht mehr deep werfen will, wo ich mich frage, what are you gonna do this year? Und,
Blasphemie von deiner Seite, Junge. Weißt du, du hast ihn hier so hochgeredet, jetzt machst du so einen.
Ich habe ihn ja von Anfang an niedergeredet, das war das Problem. Ich hab gesagt, Alec Pierce, Hype ist vorbei und dann hat der Mann seine Breakout-Season gehabt.
Boah.
Aber jetzt kommt der Biggest Win zur Mitte.
Schöne Sieben.
Ich sag dir ganz ehrlich, give Guy the ball, Entschuldigung, wir haben 3rd and 1, 2 Minuten 39 noch auf der Uhr. Ich weiß, ist ein Hot Call, aber...
Doppelsneak jetzt.
Ja.
Doppelsneak.
Nee, du hast recht, Valentin. Einfach sneaken. Newman wird dem Ball nicht passen. Nee. Ist nicht sein Stil. Wobei, ich habe ihn mal, als wir gegen Paris gespielt haben, habe ich ihn überzeugt bekommen. Aber auch mit einer guten Argumentation.
Es gibt nichts, was mich sauer machen würde, als im 3rd and 1
ein Jetzt ein Go-Ball.
Nein, nicht tief. Ein Tunnel-Screen.
Ich wollte mich... So, ah,
da ist der Sneak. Komm, Baby.
Ja, ey, komm, steht da drüber.
Boah, holt ihn ins Offside.
Wo bist du? Wo bist du? Nee, wo bist du? Gestuffed.
Fuck. Gestuffed. Und die mussten kein Timeout nehmen. The game doch nicht over.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Punt the ball. Let the defense win the game.
Ist so.
Wir sind durch bei Overachiever, ne? Dann, beziehungsweise, nee, wir sind durch bei Regisseur und zur Mitte. Ja. Dann kommen wir zum nächsten.
Boah, das ist so ein huge call jetzt, sorry. 2-Minute-Warning für alle, die es nicht sehen. 4th and 1. Und die Frage ist jetzt, gehst du dafür und gewinnst das Spiel oder puntest du den Ball?
Also, wenn du dafür gehst, ist das Game over, ne?
Oh, Junge, geier, richtig auf Propeller da hängen, Alter. Jetzt würde ich
das ist die Frage jetzt. Machst
so, 2-Minute-Warning, lass uns weitermachen. Ja. Underachiever of the Year, also das Team, wo die Erwartungen deutlich höher waren, aber sie komplett untertroffen haben. Sage ich auch anhand der Division und ein Team, von dem wir viel erwarten, die bei vielen in Dark Horse sind und deswegen wieder underachieven können, Broncos und Schrägstrich als Spieler Bo Nix. Also Nix ist das Zünglein an der Waage. Wenn Bo Nix ein besserer QB wird und Bo Nix die Mitte besser anwirft und dann nicht mehr so ein eindimensionaler QB ist, der entweder scrambled, einen kurzen Ball wirft oder die tiefe Bombe wirft, dann ist für die Broncos sky the limit. Wenn aber die Regression zur Mitte bei der Defense kommt, wo Nix sich nicht verbessert und er scoutable wird für Defenses und diese Offensive Line auch einen Schritt zurück macht, gibt es hier ein Szenario, wo die Broncos 9-8, 8-9 gehen, Dritter in der Division werden und sich das dann schon für den NFL-Kosmos wie underachieving anfühlt.
Ich mache den obvious pick, Recency Bias, AJ Brown. Okay. Ich sag, der hat keine 1000 Yards dieses Jahr.
Ich hab
einfach mal so, nimm's nicht so ernst, bitte.
Ich habe mich auch auf einen Spieler geeinigt. Ich habe mir einen Spieler ausgesucht, ich nehme Bryce Young. Alle gehen auf den 10-Game-Stretch. Nicht, dass wir nach 10 Wochen wieder in eine andere Richtung diskutieren.
Warum machst du das jetzt? Spielverderber.
Gute Storyline.
Overachiever also, des Jahres. Nominierung für das Team oder den Spieler, der die Erwartungen deutlich übertroffen hat.
Bryce Young, Baby! Bam! Karma ausgeglichen.
Du Otto.
Karma ausgeglichen. Bryce Young.
Uno Reverse.
Uno Reverse, finde ich gut. Okay.
Lass mal ein Focus Football Uno Set machen.
Soll ich direkt nachhängen? Mhm. Komm, ich habe gesagt, Overachiever werden die Jacksonville Jaguars, Houston strauchelt und die Jaguars Offensive explodiert unter Cone, versehentliche Division Sieg plus Playoffs.
Es kann nur einen geben. Es kann nur einen Overachiever geben. Die ja, New klar. York Football, Football Giants, Alter.
Wollte ich nicht
die
nehmen,
New York ich dachte, du Football jetzt fucking Giants. Ich habe mir überlegt, so Ringer Dinger zu holen, die bei Ringern die Ohren schützen, damit man keine Ringeohren bekommt und wollte das heute anziehen, wenn Thibodeau einen Sack macht. Aber wenn der Thibodeau heute 2 Sacks macht, komme ich damit in die Folge am Donnerstag. Letzter Award. Nathan Peterman Award. Nominierung für den Spieler mit den meisten Interceptions in dieser Saison. Cam Ward wieder der obvious Pick, ne? Vor allem, weil Peyton Manning dafür rootet, dass er den Rekord bricht für die meisten Interceptions eines Rookies. Ich glaube, Cam Ward ist auch in einem Spot, wo er die ganze Saison durchspielen wird und wo er sich das dann auch erlauben kann, beziehungsweise ihm das erlaubt wird.
Oh Gott.
Alter, die Stuttgart Search geht dafür.
Oh Gott, oh Gott,
oh Gott. Ja, first down! First down! False start der Defense.
Junge!
Was darf denn nicht passieren?
Zeig ihn an, Junge! Ja!
First down Stuttgart. Aber noch 2 Timeouts. Wir sind schon im 2-Minute-Warning, ne?
Ja,
also
nach 2-Minute. Also, 2-Minute war ja gerade, ne? Bro, der arme Wiener Typ, Alter, der schläft heute Abend sehr, sehr schlecht.
Ey, wenn Newman oder wenn Riley gesagt hat, den ersten gehen wir auf 1 und beim zweiten gehen wir erst auf 2, ist das ein Genius Move. Ist übrigens das Bescheuerste, was du machen kannst als Defense an dem Spot. Klar, es ist 4. und 1, aber die Offense, nie, never ever, wären die dafür gegangen.
Glaube ich auch.
Never ever. Da, du weißt ja einfach, da weißt ja einfach, dass sie da.
Bro, wie einsam ist der Wien-Spieler heute Abend? Alter, boah, also so gedanklich, das tut mir immer so leid bei sowas. Eieiei. Ja, du, ich weiß, das ist der Sport, aber Bruder, trotzdem ist der Typ nachher. Ja,
wie geil muss das sein für Riley gerade?
Safe, bin ich auch bei dir, aber es gibt.
Ist immer noch mein lustigster Football-Moment in meiner traurigen Situation. Riley ist nach dem Spiel gegen die Schweiz zu mir gekommen und meinte so im vierten Quarter so, ey, ich hab auch hier, Digga, mach deinen Kopf, mach dich kaputt. Ich hab auch in so einem Moment mal im Highschool State Championship habe ich auch das Spiel für uns verloren, 4 Interceptions geworfen und so und dachte auch, alles kaputt, aber Digga, hake einfach ab und so. Und ich hab ihn nur anguckt, meint so, ey, dass du mal ein Footballspiel beschissen gespielt hast, hilft mir gerade auch nicht weiter.
Ja, Facts.
Geiler Typ, hat's verdient, Alter. Jetzt kann er auch endlich mal retiren.
Ja.
Dritte Jahr in Folge. Letzter Award, Nathan Peterman Award. Wie gesagt, Cam Ward. Ich hab aber gesagt, Baker Mayfield. Ich glaube, dass Baker Mayfield in einer Situation ist, wo er das Team immer noch tragen muss, wo sie auch passen wollen. Ich sehe auch ohne Liam Coombe, dass sie den Ball etwas schlechter laufen, dass das Game auf seinen Schultern liegt. Baker Mayfield letztes Jahr schon viele Interceptions geworfen. Ich glaube, die zweit- oder drittmeisten. Wenn er jetzt noch 2 mehr wirft in der einen oder anderen Situation oder sie auch in dem einen oder anderen tighten Game sind, wo er dann einfach dazu tendiert, eine Interception mehr zu werfen, dann sage ich, ist Baker Mayfield nächster der QB, der viele Interceptions wirft. Weil, das muss man ja sagen, den Award gewinnen ja dann auch meistens nur QBs, die 17 Spiele spielen, weil sie auch so fest im Sattel sitzen, weil er auch 34 Touchdowns-Pässe wirft oder 30 so. Deswegen Baker Mayfield nicht, weil ich sage, er ist kacke nur, sondern der wird auch durchspielen, egal wie schlecht er spielt.
Ja, deswegen ist mein Pick irgendwie so ein bisschen, irgendwo wird Tyler Shuck halt kommen, aber ich habe Spencer Rattler genommen aus Logik.
Aber also ich glaube, halt die meisten Interceptions pro Wurf wirft Joe Flacco, aber der wird halt gebencht, wenn der Scheiß spielt.
Das ist bei mir das.
Deshalb gehe ich mit Jordan Love. Das hat nichts mit meinem Packers-Hass zu tun, sondern einfach, weil der Mann auch eher auf der wilderen Seite angeht, sich ansiedelt, was Turnover the Pace angeht. Boah, Junge.
Ich überlege gerade, lass mich noch kurz, weil mein Spencer Rattler-Ding ist genau dieselbe Argumentation, die du auch hast, Valentin. Der wird ja höchstwahrscheinlich, wenn er so viele Picks werfen würde, früher oder später für Tyler Shuck gewechselt werden. Komm, schnell aus der Hose. Justin Fields, weil du irgendwann werfen musst, weil ihr permanent im Rückstand seid. Wen hat er hinter sich?
Also du hast ja nur einen. Ne?
Tyrod, oder?
Stimmt.
Ich sag mal so, du hast halt eben Bryce Young genannt. Bryce Young ist ja schon ein sehr guter Pick.
Auch wahr, Bryce Young. Komm, dann gehe ich Bryce. Hast recht, aus Plausibilität zu meiner anderen Aussage darf ich jetzt Bryce Young, weil er eine ganze Saison spielen wird.
Freunde, an alle da draußen, die das jetzt gehört haben, Predictions, fettes Sorry, dass wir das so machen mussten. Ich hoffe, für den einen oder anderen war es trotzdem lustig, geil mit Live-Reactions, dass wir es nebenbei gehört haben, aber die Realness nehmen wir uns dann nicht, dass wir das dann so machen, wie wir es gerade gemacht haben und dass wir dann unseren Bros, unseren Freunden und wirklich langen Wegbegleitern da so ein bisschen das Spiel bei gucken, weil sonst wären wir nicht wir, wenn wir nicht nebenbei Football gucken würden.
Ist so.
Deswegen vielen lieben Dank an die Kulanz und nächstes Jahr machen wir es besser. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Das war's mit dem Football-Wohnzimmer von Fokus.
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 Football.